Ceci n'est pas un critique.
Ceci n'est pas une critique.
Ceci n'est pas une critique.
Ceci n'est pas une critique.
Ceci n'est pas un critique.
Hallo und willkommen bei einer neuen Ausgabe von CC Übenfalls die Kritik, der, was auch immer das sein soll, vom Telestammtisch. Es gibt Formate, die sind investigativ, wir sind interpretativ unterwegs. Wir sind die Dauer-Spoiler-Sendung für eure Ohren und Synapsen. Wir sind zum einen der werte Max. Hallo Max.
Hi.
Einmal die werte Schlogger noch im Angebot.
Servus.
Und einmal gibt's mich, den Stu. Und zu dritt sind wir halt dieses komische Sissi-Ün-Pass, die Kritik. Und wir reden in jeder Ausgabe über einen vorausgewählten Film. Uns ist nicht so wichtig, ob der Film uns gefallen hat. Das kommt wahrscheinlich dann auch zur Sprache. Wir wollen diesen Film lieber interpretieren, ein bisschen analysieren, versuchen in die Tiefe zu gehen und uns nachher schlauer fühlen, als wir wirklich sind. Das ist quasi die Formatidee. Und in dieser Ausgabe haben wir den, ich würde sagen, bislang unbekanntesten Film, den wir bislang gesprochen haben. Ein Film aus dem Jahr 2019, ein deutscher Film von der Lyrikerin Susanne Heinrich. Und der Film heißt Das melancholische Mädchen, hat aber auch den internationalen Titel Aren't You Happy. Und ich frage mal, bevor wir anfangen, einfach in die Runde. Ihr beiden, seid ihr glücklich?
Ja, passt.
Wer als erster antwortet, verliert.
Ich bin sehr glücklich, ja. Aber wir wissen ja schon, mir scheint meistens die Sonne aus dem Arsch. Ich habe auch traurige Zeiten, aber meistens ist es hell da
unten. Deswegen ist bei dir auch jeder Stuhl verbrannt.
Ja, das ist unangenehm, aber mal irgendwas.
Ist kacke, ja, aber
einen Tod muss man sterben. Ne, genau.
Eben. Ja. Ja, Stu, bist du denn glücklich?
Ja. Ich habe hier ein Bierchen stehen. Ich habe ein bisschen Schiss, weil ich derjenige bin, der den Film erst heute gesehen hat. Und ich habe ein bisschen Schiss davor, dass ihr jetzt glaubt, dass ich noch alles weiß und von den Durchblick habe. Deswegen, ansonsten geht es mir aber soweit ganz gut.
Wir hangeln uns.
Ja, und Max?
Ja, denn der
Film. Wir sind ein Team.
Du, Max, du hast jetzt abgelenkt. Bist du denn glücklich? Aren't you happy, Max?
Die Frage, die erkläre, hört die vorherigen Podcasts.
Du bist strukturell depressiv.
Ich bin strukturell nein, ich bin nicht depressiv. Ich würde sagen, weil gegen die Depression nehme ich ja Tabletten. Ich bin eher unzufrieden. Ich habe so eine Dauerunzufriedenheit.
Man muss dazu sagen, dass Max die Depression von Max gegen Max Zäpfchen dafür nimmt.
Das was? Okay, die Depression nimmt Zäpfchen gegen Max.
Genau.
Ach,
genau.
Verstehe. Okay, interessant.
Das ist der Chuck Norris-Witz unter den Chuck Norris-Witzen.
Es wird heute noch sehr komisch werden, denn laut Wikipedia ist das eine Diskurskomödie, die den renommierten Max-Öfolz-Preis 2019 gewonnen hat. Und Max, das war dein Film. Also du hast ihn nicht gedreht, du hast ihn aber ausgewählt. Warum hast du ihn ausgewählt?
Weil ich den damals, ich glaube, das war tatsächlich der erste Date-Film mit meiner jetzigen und hoffentlich letzten Freundin. Den haben wir geguckt, den haben wir dann danach besprochen und wir haben den beide ganz gut gefunden. Und ich weiß gar nicht, wieso tatsächlich. Weil der war so erfrischend anders. Und ich glaube tatsächlich, erfrischend anders ist für das Format gar nicht so übel, oder?
Ja, das passt. Er war auch erfrischend anders, das stimmt. Soll ich sagen, warum er erfrischend anders war?
Ja, weil du bist das einzige Mädchen hier.
Und deswegen, okay, ja, nehme ich.
Deswegen hast du, wie sagt man, das Vorkaurecht.
Okay, das Vorkaurecht, ja. Also, das, was an dem Film erfrischend anders war, ich habe ihn tatsächlich gestern das erste Mal gesehen. Es sind 13 Episoden, die aneinander gehängt erzählt werden, die auf ihre eigene Art alle sehr künstlerisch dargestellt sind. Also die Farbgebung, wie die Kamera ist, es ist recht trocken dargestellt. Es könnte teilweise ein Theaterstück sein, weil es an ein paar geschlossenen Szenen funktioniert. Und jede Episode, also es gibt schon eine Rahmenhandlung. Es geht nämlich um eine Frau, die keine Bleibe hat und ein Bett sucht. Und dann, sie ist nämlich das melancholische Mädchen, die dann ganz viele in diesen Episoden auf andere Menschen trifft und ihre Gedanken austauscht mit denen. Und Ja, das ist so die grobe, also es gibt eine Rahmenhandlung, aber es könnte auch jedes Ding, jede Episode könnte auch ein bisschen für sich alleine stehen. Also es gibt zum Beispiel eine, aber wir gehen die ja alle gleich noch durch, die ist wie so ein wie heißt denn das auf MTV früher? Also ein Video zu einem, zu Musik, ein Musikvideo. Danke, hab's gefunden.
Video zu Musik.
Video zu Musik, genau. Und das macht den Film halt irgendwie künstlerisch oder Kunstkacke. Können wir dann noch drüber diskutieren.
Ja. Also ich glaube, da können wir uns einig sein, dass der also so ein bisschen, also prätentiös ist er auf jeden Fall, auf eine gewisse Art und Weise.
Was er halt auch ist, ist, er wirkt halt sehr künstlich. Also er wirkt halt wie ein Werbespot. Also allein, dass alle Figuren auch nachsynchronisiert sind und auch immer so sprechen, als würden sie dir eigentlich gerade versuchen, den neuen Meister Popper anzudrehen, macht auch viel aus. Also ich sage vorweg, meinungstechnisch hat der Film mich nicht bekommen. Also das ist keiner, den Film, den ich jetzt irgendwie nur gucken möchte oder will. Aber der ist nicht uninteressant. Das kann man ihm nicht nehmen. Aber er ist auch, das sage ich auch, der geht, glaube ich, 70, 75 Minuten und der fühlt sich länger an.
Das kann
ach,
eher
was?
Schlecht oder gut, weil viel drin ist. Aber was du sagst mit der Synchro, das ist ja auf jeden Fall wichtig. Also die Synchro und die Sounds sind extra trocken nochmal oben drüber gelegt. Also es gibt auch eine Episode mit Babys und die Babygeräusche wurden alle von Erwachsenen nachvertont. Und das macht so eine ganz eigene Atmosphäre dann. Weil es alles irgendwie entrückt und künstlich wirkt dadurch.
Ich würde sagen, Michel Gondry trifft auf Helge Schneider und Wes Anderson.
Und was ich auch noch sagen möchte, ich oute mich mal jetzt hier als Mann, aber ich fand die Hauptdarstellerin, diese Marie Ratschek oder wie immer sie heißt, sie hatte eine gute, also so eine gewisse Ausstrahlung. Also die hat so ein Gesicht und so Augen, die natürlich auch dementsprechend inszeniert worden sind und ausgeleuchtet sind, da kann ich mich drin verlieren.
Das war ja gut.
Also sie wirkt sehr perfekt.
Ich gehe sogar eins weiter. Ich finde die eigentlich sehr sexy in diesem Film. Aber
also Max, das geht jetzt zu weit.
Ne? Nee, das ist aber es gibt ja, glaube ich, in unserer Generation das erste Mal aufgetreten mit der fabelhaften Welt der Amelie oder Garden State, Natalie Portman, immer so diese Manic Pixie Frau, die tatsächlich eigentlich im Prinzip gar nicht so wirklich weiß, wo sie hin will, was dann also für manche Männer, und da zähle ich mich dazu, irgendwie interessant wirkt und auf eine gewisse Art und Weise attraktiv, die jetzt nicht diesem normalen, klassischen Model-Klischee entspricht. Und so würde ich es beschreiben.
Was dazu zu Fabelhafte Welt der Amelie passen würde, wäre, das ist ja eigentlich eine Komödie, also würde ich jetzt so sagen. Mhm. Und bei dem Film hier ist es ja auch so, unsere Protagonistin, alle Leute sagen immer, sie sei so hilarious und witzig. Und sie sagt aber immer, ja, ich mache keine Witze. Und das passt auch zu Amelie, dass es eigentlich wie eine Komödie und witzig wirkt, die Figur in sich, aber eigentlich nur die Wahrheit sagt oder ihre Wahrheit und auch eine Traurigkeit oder hier eben eine Melancholie in sich trägt, die nach außen hin, weil vielleicht Leute nicht damit klarkommen, dass jemand mal so offen oder verletzlich ist, alle denken, ach, witzig.
Ja.
Und zu den Episoden. Genau,
bitte.
Wir unterbrechen uns jetzt zu den Episoden. Da haben wir, bevor du den Film gesehen hatte, hat Max in unserem Gruppenchat gefragt, ob jemand die 13 Episodentitel aufgeschrieben hätte, weil die haben alle einen eigenen Titel. Und Stu hat, bevor er den Film gesehen hat, einfach mal 13 Episodentitel rausgehauen. Und wir dachten, das wäre ziemlich witzig, weil wir wissen ja, was Humor ist und was witzig ist. Stus vorhinein sich überlegte Episodentitel mit den Originaltiteln zu vergleichen und zu schauen, ob er da irgendwie eine Vorahnung hatte, ob die inhaltlich passen könnten.
Und ich muss eins sagen, ich finde, dass die Originalepisodentitel sind irgendwie lustiger, aus dem einfachen Grund, weil die halt teilweise so, ja, so was Kunstgewerbliches haben.
Das Prätentiöse.
Und was Prätentiöses. Und was ich interessant finde, ich bin mir halt unsicher, ob das so gewollt ist, oder ob das selbst schon so eine kleine Parodie sein soll. Der Film ist schwer zu erfassen. Wie gesagt, das ist nicht mein Film, das sage ich vorweg, aber er ist halt echt nicht uninteressant, weil Ja, das werdet ihr jetzt in den nächsten Minuten oder vielleicht sogar Stunden hören, was wir zu sagen.
Gott, Stunden.
Ja, wir du hast bis Montag Zeit.
Ja, genau. Nee,
aber Yoshi muss ja morgen zu einem Comic-Slam.
Ja, dann machen wir halt kurz ohne
drei
sie
Stunden unterbrechen.
Die Episoden 4 bis 7 machen wir ohne Yoshi.
Ja. Aber du, werfen wir doch unsere Socken ins Wasser, oder?
Ja, komm, das ist immer schön. Ja.
Flasch. So, Socke 1. Yoshi, du hast einen Zettel vorbereitet, auf dem stehen Sätze.
Ja, auf dem stehen Sätze. Okay, also bevor die Episode 1 losgeht, sehen wir schon eine Szene, also bevor wir da eintauchen. Und zwar unsere Protagonistin für einer Insel-Fototapete. Ich habe erst ein paar Minuten später oder Sekunden gecheckt, dass die Frau nackt ist. Also sie trägt nackt einen Pelz und Schuhe mit Socken. Und sagt so.
Und eine Audrey Hepburn-Frisur.
Ja, das ist eben, in jeder Episode hat sie eine andere Frisur. Ist euch das aufgefallen?
Ja.
Okay, gut.
Ja.
Und sie hält dann Monolog und ich hatte wirklich kurz Angst, dass wir jetzt 70 Minuten lang nur diese Frau monologisierend von dieser Inselfototapete sehen. Und war dann froh, als der erste, also weiß ich nicht, weil ich Angst vor Kunstkacke hatte, als der erste Schnitt kam auf den Typ, der vor ihr halbnackt auf einer Matratze liegt. Und sie sagt dann eben so Dinge wie, das könnte kein Film sein, denn in einem Film muss immer etwas passieren, aber melancholischen Mädchen passiert nichts. Die Katastrophe ist immer schon passiert. Und solche Dinge. Also sie führt uns direkt ein in, sie ist das melancholische Mädchen. Und dann kommt Episode 1. Stu hat Episode 1 genannt, das große Chaos in Kleinburg. Und Episode 1 heißt tatsächlich, Feminismus zu verkaufen. Wisst ihr noch,
ich war nah dran.
Passt, ja.
Es ist.
Wisst ihr noch, um was es in der Episode geht? Stu, weißt du es noch?
Nein.
Okay.
Ist das hier jetzt das Quizduell?
Das ist Quizduell. Was geht's in der ersten Folge? Oder soll ich es immer direkt sagen hier?
Bitte sag es direkt, sonst wird es nur peinlich.
Okay, Episode 1, Feminismus zu verkaufen, da sehen wir unsere Protagonistin und ein Model und es ist wie so eine Modelagentur und sie sollen dann eben Sachen, hier lach mal, hier zwinker mir sexy zu und sie sollen so einen Schauspieltext vortragen.
Das ist doch da, also wo sie dieses Lied von River Average Bitch nachsprechen, ne? Oder?
Merit, wie hieß die?
Also I'm a bitch. Und im Prinzip,
ich glaube Meredith Brooks war es, aber egal.
Oder so, ja, sorry. Ja, aber egal. Was ich da wirklich, das war vielleicht sogar das Interessanteste am ganzen Film, weil ich mochte da diese Ästhetik, diese Werbeästhetik, die der Film ja durchgehend hat, wie diese Frauen da zu einem gesprochen haben und dann aber gesagt haben, nein, ich möchte aber, ich möchte nicht dein besseres Ich sein, ich möchte nicht deine Gefährtin sein, ich möchte halt ich sein. Aber das wird so gefilmt und verkauft, dass es halt wie eine Werbung wirkt, die eigentlich das Gegenteil aussagt. Das fand ich total spannend.
Mhm. Ja, und ja auch, ich war schon beeindruckt, wie hölzern die Erste das vorträgt, dass man so gut, so schlecht spielen kann, hat mich beeindruckt.
Es zieht sich durch den ganzen Film.
Und auch, dass dann die Protagonistin, sondern die andere, die hat ja noch.
Ich weiß schon, aber diese Holzigkeit, der Film ist echt wie ein Baumarkt.
Wie so ein Spargel, holzig, ein schlechter Spargel. Ja, ja. Und das Urin stinkt danach.
Ja, wo sind wir denn hier jetzt im Interpretationsland?
Feminismus zu verkaufen? Ja, eigentlich ist ja.
Naja, gut, okay. Ja. Das ist wahrscheinlich sogar noch mit am einfachsten zu. Du hast da das Model, das Langbeinige. Ich meine, die sehen ja auch, also die beiden Frauen nebeneinander, die sind ja wie Tod und Teufel. Ne, wie sagt man, Pech und Schwefel? Schwarz und Weiß.
Aber ich finde halt, was sich in der ersten Episode schon abzeichnet, ist der Grundtenor des Films, dass er schon so ein bisschen so unsere heutige Gesellschaft so ein bisschen aufs Korn nimmt, ne? Weil es ja immer so diese Gegensätze sind. Zum einen sagst du halt, ich möchte ich selbst sein, auf der anderen Seite versuchst du es so zu sagen, dass du zu der breiten Masse dazugehörst. Ja. Und das zieht sich halt, wie ich finde, durch den gesamten Film. Und ich glaube, vielleicht ist das mein Hauptproblem damit, dass es halt für mich irgendwann auch den inhaltlichen Reiz verliert, weil narrativen Reiz gibt es ja in dem Film quasi nicht.
Naja, du merkst halt schon in der ersten Episode, finde ich, dass du darauf vorbereitet wirst, okay, es gibt zwei Ebenen. Die eine Ebene ist natürlich das, was gesagt wird, aber dann gibt es die Kontextebene natürlich und die ist ja verschleiert in dem Film, weil du erkennst den Kontext ja anhand der Monotonie oft nicht, ob jetzt eine Sache ernst gemeint ist. Beziehungsweise man weiß es ja eigentlich schon, dass das ist alles schon irgendwie kritisch und zynisch, das kommt ja dann später, gemeint ist. Aber durch diese Eintönigkeit, glaube ich, wird vieles, was gesagt wird, rein auf den Inhalt reduziert. Mm,
das gefällt
bewusst.
Mir. Ja. Aber da,
was ja auch.
Ja, bist du?
Also man nimmt die Emotionen raus. Ja, Entschuldigung, bitte.
Aber was ja auch interessant ist, dass die Figuren quasi auch nie wirklich aus diesem Setting hervorstechen. Also es wirkt ja immer so, als ob die flach sind. Also es passt ja auch
dazu. Doch in einer Episode. Da kommen wir noch drauf.
Ja gut, das ist der Penis aus der Badewanne. Ja, also Penis
klar, natürlich.
Geld nicht.
Das Wichtigste
von mir. Oh, Spoiler. Und hier haben wir viele Leute gewonnen, die dranbleiben.
Ja. Die wie ich sogar gesagt, wir sind eine Dauerspoiler-Sendung. Ne?
Ja, also ein großes Thema, was wir hier sehen, ist ja dieses, weil unsere Protagonistin ist ja eigentlich sehr klug, intellektuell, ist sie aber trotzdem, was auch immer ich damit sagen will, das ist ein krasses Klischee bei einer Modelagentur, wo sie eigentlich offensichtlich nicht hinpasst, dieses Thema, wie viel darf ich sein und darf individuell sein und wie viel muss ich mich dem System anpassen und geht das überhaupt zusammen oder nicht? So ein bisschen. Mhm. Und am Ende sagt
die Frage ist ja eh, ja. Was macht sie da eigentlich?
Ja, das Geld ist, verdienen das ist irgendwie.
Ja, nein, aber in dieser Episode ist es ja tatsächlich so diese, wir wissen ja zu dem Zeitpunkt alle noch gar nicht, was sie beruflich ist. Also wir haben sie ja vorher nicht kennengelernt. Hm. Sie stand vor der Fototapete und hat vorher wahrscheinlich kurz gefickt und ist jetzt auf dem Weg zum Geldverdienen.
Sie ist melancholisch, sie ist einfach melancholisch. Und dann fragt sie doch die Modechefin noch am Ende der Episode, kann ich das nochmal happy haben oder bist du nicht happy? Mhm. Und da musste ich ein bisschen lachen, weil die es so hölzern gesagt hat und die ganze, das war so surreal und also natürlich ist die nicht happy. Also dass man überhaupt nicht mehr checkt, wer hat welche Gefühle und das war irgendwie auch ein schönes Bild.
Glaubst du, dass da hier, dass da, oder glaubt ihr, dass da schon irgendwie so eine kleine Existenz, also dass der Film da auf die Existenzkrise irgendwie anspielt? Und das mehr oder weniger in der Werbebranche, also die Werbebranche als Kontrast benutzt, um, ich meine, ich kenne es ja selber, ich arbeite ja in der Werbebranche, von dem her, ich verkaufe ja Träume, ne? Alles, was ich verkaufe, ist geil.
Ja, also auf jeden Fall, ich muss so tun, als wäre ich happy, auch wenn ich es nicht bin, so ein bisschen.
Ich meine, da finde ich das einen guten Einstieg, also,
ja.
Ja. Weil Melancholie ist, wie gesagt, wie oft stehe ich vor meinem Chef und lächle und meine eigentlich genau das Gegenteil.
Ja, okay. Das heißt, wir haben einen guten Einstieg. Dann die zweite Episode, wenn ihr nichts mehr zu Episode 1 zu sagen habt, Frage? Zeichen?
Nee, wir können gern so lange weitermachen, bis einer von uns aufhört.
Okay, weil Episode 2 wurde wunderschön von Stu genannt, die Toastbrot-Revolution. Der Titel passt sehr gut,
ja.
Denn die Episode heißt eigentlich Die Sehnsucht nach Religion an entzauberten Orten.
Das ist jetzt übrigens für mich
der witzigere Titel, ja. Ich stimme dir
nee, davon zu. Natürlich jetzt auch spannend, was du dazu sagst, Joshi.
Ich, genau. Denn warum denkt er das? Weil ich eine Mutter bin und in dieser Folge ging es um Kinder. Also sie ist.
Und eigentlich um, ich würde sagen, sogar um den Präkinderzustand, oder?
Um den Präkinderzustand. Aber
du kriegst, ja, ich würde sagen, es werden ja die zwei Sachen gegenübergestellt. Und zwar so diese, was will ich mit meinem Leben anstellen, Person? Vielleicht ist der Sinn des Lebens doch die Vermehrung und auf der anderen Seite dann eben die Frauen, die das schon. Dann diesen Schritt gegangen sind.
Also,
komm, ich
bring
dich jetzt durcheinander.
Also der Titel heißt ja Sehnsucht nach Religion an entzauberten Orten und wahrscheinlich sind die Kinder die entzauberten Orte und dass man sich aber trotzdem hier nach irgendeiner Erfüllung sehnt. Als moderne Frau.
Religion,
weil das Baby und eine Familie eben entzaubert.
Als Religion.
Ja, aber dass Familie eben entzaubert ist, so ein bisschen. Also sie ist da in einem Baby-Yoga-Kurs, da sitzen alle auf Gymnastikbällen mit ihren Babys und es sind schon die erwähnten Fake-Baby-Geräusche von Erwachsenen im Hintergrund. Und sie macht mit, sagt noch kurz, aber ich habe kein Baby, geht es trotzdem? Ja, passt schon. Und dann kommt so ein Dialog von einer Mutter mit ihr, die dann eben sagt, ja, krieg doch mal Kinder, ist doch geil. Und sie sagt, ja, nee. ich hoffe, dass ich nie ein Baby aus Langeweile bekommen werde. Und dann sagt die Mutter, warum willst du es sonst bekommen? Damit es dich ernährt? Und ihre Antwort ist, damit ich es zum Terroristen ausbilden kann. Das habe ich nicht verstanden. Einfach, war das ein Witz? Sie macht ja keine Witze. Was meinte sie damit?
Naja, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen Resignation, die da mitschwingt. Der Terrorist ist wahrscheinlich nicht ein richtiger Terrorist, glaube ich. Ein Terrorist ist wahrscheinlich ein Unternehmensberater in dem Fall. Oder sowas.
Der moderne Terrorist. Die Art, wie es gefilmt ist, dieser Dialog zwischen den beiden Damen, das ist ja wirklich, du siehst ja nur die Großaufnahmen der Gesichter dann, immer so Schnitt gegen Schnitt. Das kommt in dem Film mal relativ selten vor. Dazu hat die Mutterfigur auch so eine ganz seltsame Brille an, wo ihre Augen irgendwie achtmal so groß wirken.
Gar nicht gesehen.
Was ich ganz unglücklich fand, weil am Wochenende war ich bei einer Familienfeierlichkeit und da war auch eine junge Mutter, die ebenfalls so eine Brille auf hatte. Und irgendwie dachte ich so, okay, ist das vielleicht so ein Mutterding? So sind junge
Schwangerschaftskurzsichtigkeit.
Genau.
Oh Gott, machen Kinder kurzsichtig? Wir sind da was.
Nee, wenn dann weitsichtig. Bei Weitsicht werden die Augen größer.
Okay, weitsichtig. Ja, also was soll ich dazu als Mutter sagen? Was war jetzt deine Frage, Max, was ich dazu sage? Zu welcher Frage?
Ich weiß gar nicht, ob ich glaube, meine Frage war einfach zu der Episode. Also ob praktisch Mutterschaft als Religionsersatz. Weil du sprichst ja von Familie.
Ja.
Oder du sprachst von Familie. Ich spreche eigentlich, ich reduziere es mal tatsächlich aufs Kinderkriegen. Da hast du ja nicht automatisch eine Familie.
Ja, das stimmt. Da kann ich ja auch sehr gut mitreden als, ja.
Und das ist ja so ein Ding, also ich weiß nicht, mir geht es halt so, dass man das schon oft mitbekommt, dass so dieses, ich glaube, das ist so ein gesellschaftliches Ding, gesellschaftliche Erwartungshaltung. Ich vergleiche es ein bisschen mit so einem Ziel. Es ist ein abstraktes Ziel, das viele haben, obwohl sie nicht wirklich wissen, ob es zu ihnen passt. Aber dadurch, dass es eben gesellschaftlich so anerkannt ist, also ein Kind zu bekommen und Familie zu gründen.
Ja.
Es gibt dir halt, glaube ich, oft das Gefühl, dass du immer so ein bisschen also, gebrandmarkt bist, vielleicht als Egoist, weil du halt die Entscheidungen triffst, zum Beispiel ich möchte keine Familie gründen, ich möchte keine Familie haben, ich möchte halt in Anführungszeichen alleine sein und dass dann vielleicht, dass du von der Außenwirkung vielleicht auf einige Leute wirkst wie jemand, der es nicht geschafft hat oder was weiß ich. Ich persönlich finde ja, jeder soll so leben, wie er will. Wenn du eine Familie gründen möchtest, dann gründe eine Familie. Das wünsche ich dir alles Gute. Ich meine, bei Schlöger hat es ja auch irgendwie geklappt.
Ja,
ne?
Wenn ich also, das kann. Puh, nein, ganz kurz, ja, da möchte ich auf jeden Fall. Also, ich finde ja eben auch, vor allem als Frau keine Kinder zu kriegen, ist so krass stigmatisiert. Und so viele Menschen kriegen Kinder, weil sie denken, das macht man halt und das gehört dazu. Und fallen dann in so ein krasses Loch, weil sie merken, scheiße, ist das anstrengend. Und das habe ich ja gar nicht erwartet. Ich dachte, ich komme hier in ein Märchenschloss und keine Ahnung was. Also ich finde, es sollte viel mehr anerkannt werden und akzeptiert werden, wenn man sagt, man möchte keine Kinder und dass diese Option auch viel valider werden sollte in unserem Alltag. Ja.
Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann.
Ja.
Du hast die Sachen, die ich da hinstammel, einfach in Deutsch übersetzt. Nee, es ist tatscheinlich.
Willkommen bei Langenscheid. Rauscher, Schlogger, Schlogger, Rauscher.
Und was ich auch ganz wichtig finde, Moment, mein Gedanke, ich hatte ihn gerade. Genau, mit dem Egoisten. Also ich habe auch Freunde, die keine Kinder wollen und die sagen, und das finde ich auch einen interessanten Gesichtspunkt, die sagen, dass die Leute, die Kinder kriegen, das sind die Egoisten. Weil du entscheidest dich dafür, ein Kind in die Welt zu setzen und diesem Kind die ganze Bürde der Welt aufzuerlegen, nur weil du ein Kind haben willst. Das ist natürlich krass formuliert, aber so könnte man es halt auch sehen.
Naja, also
ich
würde es jetzt nicht aus diesen Gründen nennen, tatsächlich, aber der Begriff des Egoismus, den habe ich vorher schon in irgendwelchen Dokumentarserien oder sowas gesehen, wo es halt praktisch um Erziehung, Kinderkriegen, Mutterschaft, bla 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 ging. da war, glaube ich, der Egoismusbegriff gar nicht so negativ gemeint. Also da wurde er schon benutzt, aber eben so als du gründest so deinen eigenen Tribe irgendwie und kapselst dich dann. Also es wird immer gesagt, du kriegst ein Kind und das ist dann gut für die Gesellschaft, weil die dann die Rente zahlen. Aber im Prinzip baust du dir da so ein eigenes Nest und so eine eigene Blase und so einen eigenen Clan. Ja, also das ist so die Form von Egoismus, die ich jetzt irgendwie kenne. Also Egoismus eher im Sinn von Stammesgründung oder so. Aber in dem Fall, wie es der Film jetzt meint mit der Mutterschaft, da finde ich diesen Vergleich mit Religion und wie sagt man, Sinnsuche, das finde ich eigentlich am spannendsten. Ja. Weil das ja tatsächlich dann auch, also in dem Film dann so verkauft wird. Kriegst ein Kind, wie sagt sie, ein Kind ist die beste Möglichkeit, um deinen Narzissmus zu heilen.
Ja, aber das habe ich auch schon öfter gehört, weil wirklich, du merkst ab dem Zeitpunkt, das sagen ganz viele Leute, du merkst einfach, die Welt dreht sich nicht mehr um dich. Du hast jetzt jemand anderen.
Ja, gut, aber das ist ja gut.
Ja, so. Das ist auch gut. Es ist gut, aber es ist auch sehr erschreckend in dem Moment, dass du erstmal vorher gemerkt hast, ach krass, die Welt hat sich überhaupt um mich gedreht und ich habe es gar nicht wertgeschätzt. Und dass du danach dann sagst, ja krass, das ist schon ab dem Moment, ab dem du aus dem Krankenhaus kommst mit dem Baby und denkst, ja Moment, die lassen uns jetzt einfach gehen. Und wir können mit diesem Kind machen, was wir wollen. Wir könnten dem erzählen, dass man sich Socken über die Ohren zieht. Und diese Verantwortung, das ist...
Das ist lustigerweise tatsächlich etwas. Da war ich bis vor einem Jahr ein kompletter Idiot. Also das will ich jetzt auch den Leuten, die keine Kinder haben, mal mitgeben. Hört mal ein bisschen so oder unterhaltet euch mal mit den frischen Müttern über so diese Tage nach der Geburt. Und lasst, hört mal zu, diskutiert nicht, sondern hört einfach mal zu, was sie zu sagen haben. Das ist ein komplett anderes Bild, das sich mir da erschlossen hat. Und ich finde es super spannend und ich habe deswegen höchste Achtung vor dem, was, wie man das die ersten, sage ich mal, 6-7 Wochen wahrscheinlich nach der Geburt, wie man da überhaupt sich erst zurechtfinden muss, welche Gedanken, dass man da auch mit sich selbst ausmacht. Wie wichtig es vielleicht sogar ist, dass du da dann deinen Partner oder sowas richtig einschätzen kannst.
Mhm. Ja, es ist auf jeden Fall, man kann es sich nicht vorstellen und man kann es leider auch nicht vorher testen.
Es ist ein bisschen unpraktisch.
Ja, aber da könnten wir uns jetzt ewig lang rein vertiefen und diese Episode ist ja eigentlich recht kurz. Also ich finde, sie haben das Thema recht schnell abgehakt im Film, weil es geht ja um Feminismus, moderne Frauen, bla bla bla, Identitätsfindung. Und dafür,
also sie entführt kein Kind.
Nein, sie entführt kein Kind und auch dieses Thema Familie und Babys werden in dieser kleinen Episode relativ schnell abgehakt und kommen dann später nicht wieder. Deswegen, ich will auch, dass du ein bisschen mehr zu Wort kommst und das ist mir vielleicht auch nicht so. Nee, das liegt ja nicht an dir oder an mir, sondern dass du einfach gerade sich nicht gefordert fühlt. Vielleicht besäuft er sich gerade heimlich, damit er uns überhaupt aushält. Dass wir gleich zur nächsten Episode springen, oder? Meine Freunde, was sagt ihr da?
Das Reiten der Einhorn.
Das Reiten der Einhorn, genau. Die Episode von Stu wurde sie genannt, war es Mord oder Inge? Und der Originaltitel von Episode 3 ist Die Dämmerung Utopias.
Und spätestens, als ich den Episodentitel gelesen habe, wusste ich so, das wird nichts.
Ich und der Film. Ja, aber was weißt du denn? Du hast gerade, was passiert denn in der Episode?
Zeug?
Das stimmt.
Um was geht's denn da? Also da liegen Menschen auf dem Boden und reden. Um was geht's? Was sollte uns diese Episode sagen? Ich habe keine Ahnung.
Ja, dann sind wir zu zweit.
Ja, dann sind wir zu dritt. Aber wir können uns ja da tatsächlich lang. Also es ist von den ganzen Episoden, die da gespielt werden, ich glaube eine der zwei oder drei, mit denen ich gar nichts anfangen kann, weil das, was da gemacht wird, irgendwie so. Ich glaube, es ist so eine Art inszenierter Drogenrausch. Ich glaube aber tatsächlich, dass das nur so als Übergangsepisode gilt, denn unsere Protagonistin ist in dem Fall, so würde ich interpretieren, mit Gleichgesinnten auf einer Party, wo sie mehr oder weniger alle merken, fuck, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo es hingeht, ich weiß nicht mehr, wo mir der Körper steht, ich weiß nicht, ob es überhaupt noch Gedanken oder Körper oder sonst irgendwas gibt. Was ist hier über, warum sind wir überhaupt hier? Wie fühlen wir uns, was fühlen wir? Und das wird dann alles ein bisschen so inszeniert wie, ja, so ein bisserl Woodstock, bisserl Disco, bisserl LSD.
Bisserl, das ist so schön, wie du das sagst.
Ja, so ein, ja, ich würde sagen, das ist so tatsächlich so ein etwas die meditative Episode. Aber für mich ist es echt eine Übergangsepisode.
Aber du hast recht, ja, es passt gut, es ist wie eine Party, es geht vielleicht um Drogen, sie reden drüber, keine Ahnung, dass man irgendwann nicht mehr isst und loslassen kann, irgendwelches nihilistisches, pseudo-intellektuelles Gelaber halt, das man so auf Partys schmeißt. Mhm. Und die nächste Episode geht ja dann, da unterhalten sich ja dann auch über, warum hast du mich heute mitgenommen? Und es würde ja dann passen zu dem, dass sie sich eben auf einer Party kennengelernt haben. Aber warum heißt sie dann die Dämmerung Utopias? Keine Ahnung, weil es die Dämmerung ist für die nächste Folge.
Ich glaube tatsächlich, dass du ja in, ja, wie würdet ihr jetzt Dämmerung an sich beschreiben? Es kann ja ein Anfang sein und es kann ja ein Ende sein.
Wenn es halt wirklich so ist, dass sie da in einem, in Anführungszeichen, Drogenrausch sind und wenn du halt high bist, dann hast du ja immer das Gefühl, also wenn du gut high bist, dass gerade alles super ist. Und irgendwann nach dem Drogenrausch kommt ja das Aufwachen. Das kann also sein, dass es vielleicht so die letzten paar Minuten sind, bevor man wieder nüchtern wird. Mhm. Deswegen die Dämmerung Utopias. Mhm. Als
Aber ist,
Möglichkeit.
Ist, warte mal, Dämmerung, ist es morgens oder abends?
Das kannst du dir, glaube ich, aussuchen, oder?
Ja, weil ich interpretiere es eben so, dass die mehr oder weniger zu dem Zeitpunkt merken, dass diese Utopie des Lebens, dass du mehr oder weniger einen Plan hast oder was halt unser Leben und sagt, hey, mach Abitur, studier was, mach einen Job,
krieg
und
Kinder,
dann bist du glücklich. Dass das einfach, ja genau, dass diese Sachen einfach nicht wirklich funktionieren und dass das in dieser Episode ein bisschen...
Dass es denen dämmert.
Ja, halt, der ihn dämmert, ja.
Ah, wolltest du das gerade sagen? Entschuldigung. Ja. Verdammt!
Ja, das ist, ich wollte eigentlich sagen, dass es zusammenbricht, wie so ein kleines Kartenhaus. Aber eben, du musst ja das Wort Dämmerung dann reinbringen.
Ja, okay, das gefällt mir sehr gut.
Den Punkt gebe ich dir. Ja.
Ja, dann können wir direkt zu Episode 4 gehen, die da nämlich von Stu genannt wurde, was ich gar nicht so unpassend finde, Krustenbraten und wie er sich fortpflanzte. Und der Originaltitel ist... Die Gewalt der Liebesmärchen. Und wir haben hier...
Ah komm, das ist jetzt aber wirklich eins.
Ja, das hätte man auch ersetzen können. Und es geht darum, dass unsere Protagonistin mit einem Mann, den sie in der Episode davor abgeschleppt hat, in der Badewanne sitzt und die zwei unterhalten sich.
Ja, wie in dem berühmten Loriot-Sketch.
Ja.
Und ich bin sicher nicht der Einzige, der da dran gedacht hat.
Nee, tatsächlich dachte ich auch da dran. Und ich muss auch sagen, ich fand das Ganze auch ein bisschen amüsant. Am meisten... Okay, ich muss es einfach sagen, es tut mir leid, aber am meisten hat mich bei der Episode beschäftigt, dass der Mann, also kennt ihr das, ihr seht jemanden und dann seht ihr ihn, warum auch immer, nackt und ihr denkt euch, der Penis passt nicht zum Rest des Körpers. Tut mir leid, das hatte ich.
Ja, es ist.
Bei dem Gesicht ist das nicht der passende Penis. So, jetzt habe ich es gesagt.
War der Penis zu groß, Penis, zu klein im Vergleich zur Nase?
Können wir gleich wieder für unser Thumbnail so die Penis-to-Face-Ratio was.
Ey, ganz ehrlich, wir hatten riesengroße Aufrufzahlen bei unserem Burning-Ding, weil wir irgendwie was gesagt haben, wegen wir suchen jetzt mal nach großen Brüsten. Jetzt haben wir das mit dem Penis, das wird super werden. Das sind wir ja. Mädchen mit unser 1A-Podcast werden von den Aufrufzahlen. Das ist
schon kommt. Ja.
Der Schräghoden von Bananendorf.
Der Schräghoden von Banane. Okay, wollt ihr beim Penis bleiben? Ich könnte nämlich über die...
Nee, also ich würd kurz noch eine Minute zurückgehen vor dem Penis.
Ja.
Nee, ich wollte eine Überleitung
23 vor dem Penis.
Okay, Yoshi, bitte.
AP.
Ich habe eigentlich nichts zu sagen erstmal.
Ja, da fand ich es ganz nett. Also die habe ich relativ leicht verstanden, die Episode. Also sie sagt ja, rasierst du mir die Beine? Und dann sagt er, ja, okay, ich habe Angst, dir weh zu tun. Und sie sagt, ja, kannst du nicht. Und dann, oh, du hast mir doch wehgetan. Das war irgendwie so, ja, verstehe ich. Zwei lernen sich kennen. Und dann reden sie drüber, wie sie sich kennengelernt haben. Warum hast du mich mitgenommen, fragt er sie. Sie sagt, ja, ich habe halt, du warst mein Mann des Abends. Ich habe jemanden gesucht, der schön ist, unschuldig und cool. Und er sagt, ja, ich wollte wissen, wie deine Brüste aussehen. Ich dachte, ja, kaufe ich. könnte so passen.
Das ist.
Ich glaube, das ist das Realistischste, was der Film bislang abgebildet hat, oder? Also, sei mir ehrlich.
Ja, er hat es bloß ein bisschen künstlich dargestellt.
Ja, das auf jeden Fall. Ja.
Und dann fangen die beiden an, ja, sich gegenseitig ein Kinderlied vorzusingen. Und das habe ich so gedeutet, als dass sie sich eben öffnen und sich ein bisschen aus ihrer Vergangenheit erzählen. Als sie das Kinderlied singt, wirkt er.
Oder,
ja. Ja, was, ja?
Oder aber man sucht halt bei solchen Unterhaltungen halt auch immer irgendwie eine Thematik, die man, wo man sicher ist, da hat der andere auch irgendwie eine Meinung oder kennt es. Das, weißt du, das ist das Obligatorische, lass uns über das Wetter reden, weil da hat jeder eine Meinung, hat jeder einen gewissen Erfahrungswert.
Bei Kinderliedern, ich habe noch nie in irgendeinem Durch Date über auch. Kinderlieder gesprochen.
Nein, das ist ja mehr so eine Metapher, sage ich mal.
Das Wetter.
Weißt du, wenn du dich mit jemandem unterhältst, du suchst ja irgendein Thema, wo du das Gefühl hast, dass beide Parteien da was beitragen können.
Ja, aber das singst du doch dann, also, das Lied nicht.
Das ist doch nur ein Stellvertreter, das Lied.
Ach, ich fand, das war Verstehst so, ich öffne mich nicht? Und zeige Vergangenes und.
Schlager, hier geht es hier mal nicht um den Penis.
Der Penis kommt doch erst noch. Ich bin doch noch bei ihr.
Das ist ein VIP, ein Very Important Penis. So, das wollte ich noch loswerden.
So könnte das heißen, der Very Important Penis. Als sie singt, wirkt er richtig berührt. Aber als sich da irgendwie Gefühle aufbauen und er seine Berührtheit ansprechen will, sagt sie, oh, da hinten ist eine Spinne, alles klar. Und dann, als er singt, steht er auf und jetzt kommt dann ja die Kamera. Er steht auf und was sieht man, während er das Lied singt? Ja.
Sein Glied, sein Schwanz, sein Pimmel. Such dir was aus.
Ja, und Glockenspiel.
Und sie lacht dann auch.
Und dann lachen sie und dann tanzen sie durch die, also tanzen sie halt zusammen nackt.
Und dann legen sie sich wieder
aufs Bett. Also erst nackt. Und dann legen sie sich wieder aufs Bett, genau. Warum weiß ich das noch?
Das weiß ich auch nicht mehr.
Er macht nur ein bisschen den Hund.
Ich habe mir hier nur so Zitate gemerkt wie, du kennst nur die Oberfläche, die ich dir hinhalte. Und er sagt, das reicht mir. Oder dass sie sagt, mein Problem, ich will geliebt werden, aber ich kriege nur Bewunderung.
Das ist das Interessante. Schlogger merkt sich Inhalte, ich merke
mir
Penis.
Ich habe mir nichts gemerkt, ich habe mir alles aufgeschrieben, sonst konnte ich mich nicht mehr daran erinnern, wie der Film heißt.
Okay.
Okay, aber ja.
Ich frage mich, was das für eine Beziehung ist.
Die haben sich doch gerade erst kennengelernt. Das ist ihr erstes Date.
Ja, ja. Das ist nicht mal Date.
Kein Date, sondern?
Das ist ein One-Night-Stand.
Also, die hatten Sex.
Ich glaube. Und
nur weil jemand nackt ist, hat er Sex. Vielleicht ist es ja ein metaphorisches Nackt.
Ja.
Ach komm, was metaphorisch hast du mir jetzt geklaut.
Ja, also in dem Film ist ja ganz oft auch Thema, dass sie ja kein Zuhause hat und dauernd Leute fragt, kann ich bei dir schlafen? Und alle Leute, alles klar, du willst Sex. Aber
das ist übrigens auch eine Sache, die ich irgendwann komplett außer Acht gelassen habe, dass sie halt eben auf der Suche ist nach einer Wohnung oder nach einer Bleibe. Das ist ja halt die quasi
was in der
Tag,
Episode? Entschuldigung.
Dass sie quasi jeden Tag oder jede Episode könnte ja für einen Tag stehen, in der sie halt irgendwie sucht, eine Bleibe sucht. Das habe ich irgendwann komplett außer Acht gelassen. Das war mir auch irgendwann egal. Das war, wie gesagt, das ist kein narrativer Film.
Mhm.
Aber in der Episode erfahren wir das erste Mal, dass sie eigentlich einen Roman schreiben will.
Stimmt.
Und dass sie am ersten Satz des zweiten Kapitels hängt.
Und das erste Kapitel ist auch nicht sehr, sehr lang.
Und das ist aber auch ihr Einstiegssatz.
Die Frage ist, was ist das erste Kapitel? Und das ist ihr Einstiegssatz. Der Satz, den sie sagt, der erste Satz des zweiten Kapitels ist, dass sie sagt, dass sie den ersten Satz des zweiten Kapitels.
Ich dachte, der erste Satz des zweiten Kapitels ist der erste Satz des Buches.
Der erste Satz des zweiten Kapitels ist, dass sie am ersten Satz des zweiten Kapitels hängt.
Ja, ich dachte, das wäre der erste Satz des Buches.
Also das Buch beginnt mit dem zweiten Kapitel,
Nein,
oder
das
was?
Buch beginnt Auf mit dem Fall, Satz, ich hänge am ersten Penis. Satz des zweiten Kapitels, wo er sagt, das ist ja genial oder so.
Okay, ja, das ist egal. Also ich glaube, wir denken beide das Gleiche. Wir haben beide, wir denken beide was Unterschiedliches, aber es läuft aufs Gleiche.
Ja, irgendwas Postmodernes.
Man könnte es ja auch so sehen, hey, ich schreibe gerade ein Buch, cool, interessant, willst du mal meinen Schwanz sehen?
Okay, Stu möchte gerne über den Schwanz weitersprechen, aber ja.
Nein, wenn wir ganz ehrlich sind,
fragt er nicht mal, ob er ihr den Penis ins Gesicht halten darf.
Nee, aber sie sitzen zusammen in der Badewanne, die müssen auch zusammen da reingestiegen sein.
Ja gut, er hätte auch sitzen bleiben können, als er das Lied singt.
Ja.
Ja, aber wenn du halt zusammen in der Badewanne sitzt, dann hast du ja denjenigen, der dir gegenüber sitzt, schon nackt gesehen. Außer irgendwie, du hast irgendwie, was weiß ich, eine Badehose.
Ja, aber gut, das ist doch was anderes, als wenn ich jetzt euch gegenüber sitze, nackt, dann ist es was anderes, als würde ich euch meine Hoden ins Gesicht halten.
Was heißt er? Macht er, steigt ja immer aus der Badewanne aus. Was zum Beispiel, wenn dein Handy jetzt geklingelt hätte oder der Pizzadienst hätte geklingelt oder was weiß ich?
Ja, vielleicht drehst du
was
dich um.
Was ist aus dem du guten ja den Alten die Hand vor die Hoden halten
oder du musst
geworden.
Eher der anderen
aber du, Gesicht ich meine, die sind doch schon da in die Badewanne zusammen wahrscheinlich eingestiegen. Das heißt, die, also das
ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Also es ist keine Enthodung des eigentlichen Falls, sondern
ja, ich sehe, okay, ich muss hier, wir sind ja schon bei 40 Minuten und erst bei der vierten Episode und deswegen können wir das hier abschließen. Mit dem Typen wird's eh nichts bei ihr. Also wir wandern weiter mit ihr. Und zwar zu
Episode. Aber was ist die Moral von der Episode? Das müssen wir kurz
ja,
sagen.
Ja, da geht's halt um das Kennenlernen zwischen Männlein und Weiblein und das erste Öffnen und.
Ich gehe mit meinem Penis Rabimmel.
Das ist bloß auch nebenher aufschreiben.
Rabimmel, Rabammel, Rabum.
Für meine Mama.
Ja. So.
Okay, für deine Mama. Episode 5 heißt von Stu, ist von Stu betitelt worden als Abenteuer mit sprechendem Kaktus. Was eigentlich auch passt, denn das Original ist Objekt der Begierde und wir sind in einem Museum mit Modern Art. Wo man fährt durch dieses Museum und oben drüber wird ein Gespräch gelegt, das wir dann hören.
Und ich glaube, die Kunst ist tatsächlich Befruchtung, das Thema.
Ja, stimmt. Irgendwas Sexuelles auch.
Also das sah alles aus wie ein Ovulationsregister oder sowas.
Was ist denn ein Ovulationsregister, Max?
Ich weiß nicht. Das ist ein Wort, das mir gerade eingefallen ist. Es sah aus wie, keine Ahnung, die industrielle Blaupausendarstellung von Ovulationsmechanismen im 22. Jahrhundert.
Und was sind Ovulationsmechanismen?
Ja, das weißt du doch. Ich hatte noch nie eine Ovulation.
Ja, ich schon öfter. Ich bin quasi Profi im Ovulieren.
Ich liebe diesen
Hat das was mit diesem komischen Ovomaltine zu tun?
Können wir nicht einfach aufhören?
Ovulationsmaltine. Ja, das passt doch zu der Folge. Die Episode ist auch recht kurz. Sie
hier,
lernt noch
so, guck mal, hier Ovomaltine ist ein Instantpulver zur Herstellung eines Malzgetränkes. Der Wanda AG.
Der Wand?
Ja, wirklich. Ich meine es ernst. Ich habe das schon tausendmal im Supermarkt gesehen. Ich habe das auch noch nie gekauft oder getrunken.
Wo Martine schmeckt. Okay,
Stu hat uns gerade verlassen.
Der möchte
steht
mal was
jetzt
anderes
hinter
reden.
Der Glasscheibe und winkt.
Aber was richtig lecker ist, von Ovo Martine gibt es einen Aufstrich und der ist so crunchy, der ist richtig lecker. Ja, Empfehlung an alle da draußen.
Zucker,
Snack
oder?
Der Woche.
Kondensierte Magermilch, kondensiertes Milchserum, fettarmes
Kakao. Ja, Zucker mit Zucker, mit Zucker, mit Zucker.
Weißzucker, Fruktur, okay.
Ich gehe mal kurz auf die Episode ein. Also sie trifft in diesem Kunst, in dieser Kunstausstellung, egal was sie sich da anschaut, einen Typen mit schwarz lackierten Lippen. Und das ist jetzt praktisch die nächste Person, zu der sie mit nach Hause geht. Aber dieser Mann will keinen Sex.
Mhm. Fasst man es.
Sondern, ja, dieser Mann hat sich nämlich ausprobiert in seinem Leben.
Ja, aber da sind wir schon in der nächsten
Episode. Er war mal schwul.
Da sind wir schon in der nächsten
er war
Episode.
Mal Künstler.
Stopp, Moment, da muss ich kurz eingrätschen. Bei ihm zu Hause sind wir nämlich schon in der nächsten Episode. Die,
Entschuldigung, ich.
Nein, ist doch super, da kommen wir ein bisschen voran.
Ist doch gut, da können wir.
Ja, super. Und zwar heißt der Stusche-Titel ist Der große Puddingunfall von Mittwoch.
Das sieht man an seinen Lippen.
Und der richtige Titel ist Posterotische Zeiten.
Okay, das passt wie die Faust aufs Auge. Ganz ehrlich, Pudding und Erotik, das sind für mich schon immer zwei Dinge auf derselben Seite der Salami gewesen. Von dem
Pudding, erotische Zeiten. Genau, ja, und dann gehen sie nach Hause. Max, was machen sie da?
Ja, die sind da bei ihm. Er ist, glaube ich, Nihilist, Minimalist und, keine Ahnung, Marxist, weiß ich nicht, irgendwas wird er schon sein. Auf jeden Fall ist er der große Schwarz-Weiß-Mann, der in seinem Leben, wie ich schon sagte, einiges ausprobiert hat und irgendwie die Lust am Körperlichen oder am Sex verloren hat, weil er, so würde ich ihn interpretieren, so ziemlich alles banal findet, was so diesen triebhaften Menschen ausmacht. Ich weiß zwar nicht, wieso er mir diesen Eindruck gibt, aber so stellt sich das für mich dar. Ich weiß aber jetzt gerade auch nicht mehr, über was sie sich unterhalten. Da gebe ich jetzt den Ball ab.
Also mit Stu können wir heute eh nichts anfangen. Oder Stu, wie wäre es, wenn du einfach irgendwas sagst, worüber sie sich unterhalten? Ob das stimmt oder nicht, ist ja auch egal.
Viele Orte in den Alpen wollen jetzt ein modernes Frühphasensystem.
Darüber unterhalten sie sich?
Ja. Nein. Ich fühle mich gerade so schlecht, dass ich mich wirklich das meiste, was ich mich erinnern kann, ist dieser verdammte Pegel.
Auch immer noch. Also nicht nur AAP, sondern auch, was ist es, nach Christi? Nach Penis.
Ich glaube, also was mein Problem mit diesem Film ist, ist, dass er für mich halt kein wirkliches Narrativ verfolgt. Das ist mehr so ein Essay-Film. Und ich finde ihn halt auch, ich sagte zwar am Anfang des Podcasts, wir werden jetzt keine wirkliche Wertung abgeben, aber ich finde ihn halt auch uninteressant. Ich finde, dass der ist ein Film, der hat mir nach 10 Minuten quasi alles gesagt, was er sagen will und dreht sich danach im Kreis. Ich glaube sogar, ist ja von der Schriftstellerin gedreht, dass mir das besser gefallen hätte als Schriftstück, als Buch, als Text. Da hätte es mir, glaube ich, besser gefallen, weil ich finde, dass diese visuelle Ebene, die braucht man vielleicht zu Beginn, aber irgendwann, finde ich, ist die auch komplett kraftlos.
Wäre ein guter Podcast geworden.
Ja, total.
Ja. Gut, ich weiß aber jetzt trotzdem immer noch nicht über, also ich habe es vergessen tatsächlich, über was sie sich da unterhalten. Ich weiß nur, dass es tatsächlich nicht zum Sex kommt, aber er dann am Ende andeutet, das, was sie sagt, hat ihm jetzt doch wieder ein bisschen Lust drauf gemacht.
Ja, also,
aber ich weiß es nicht.
Also
mehr,
es ist sowas wie, an der Scheibe klebt spiegelverkehrt fragil und man sieht halt, wie es ihr durch das Sonnenscheinlicht dann auf die Brust geleuchtet wird. Und sie sagt dann zum ersten Mal, dass ihr Körper ein Kriegsgebiet sei. Das wird sie ja noch öfter sagen, was du auch sagst. Mhm. Und dann kann ich ihn ja auch gleich zur Benutzung freigeben. Also es wird angedeutet, dass sie eventuell sich prostituiert, so in die Richtung. Oder dass es ihr scheißegal ist, mit wem sie Sex hat oder Sex auch für andere Dinge nutzt. Und dann reden sie eben darüber, dass sie keinen Sex haben werden. Und dann sagt er, ah ja, cool, das gefällt mir fast schon wieder. Das hätte ich gerade fast wieder Lust, Sex zu haben. Da wir jetzt beschlossen haben, keinen zu haben.
Ja, ja, gut. Okay.
Und dann nimmt sie diese Waffe und erschießt ihn ja im Spaß. Kommt dann auch noch.
Ja, Ich glaube, es geht um die Wertlosigkeit da in dem Fall. Das in dem Fall verliert jetzt gerade alles den Wert und weil ich meine, den Wert verliert in der Hinsicht, dass es ist ja wie mit Pommes. Das ist jetzt mein Vergleich. Wenn du 200.000 Pommes isst, dann schmeckt die 200.000 erste Pommes dann einfach irgendwann mal, also die Pommes verliert seinen Reiz oder ihren Reiz. Und das ist es ja dann auch, weil sie ja die Promiskuität.
Die Pommeskuität.
Irgendwie, die Pommeskult. Promis.
Ja, ja, das war ein Witz.
Ich weiß, aber jetzt kann ich es nicht mehr aussprechen.
Promiskuität.
Ich bin so ein zartes, fragiles Pflänzchen. Die Vielweiberei. Nein. Das, was sie macht, häufiger Sex mit wechselnden Männern.
Also ganz normales Sexverhalten.
Schmälert den Wert am Sex. Und da er jemand ist, der es praktisch erst wieder spannend findet, wenn der Wert verloren geht, weil er den verlorenen Wert wertvoller findet, findet er das jetzt wieder spannender.
Ja, aber das ist doch immer so. Wenn du denkst, du kannst was nicht haben, willst du es natürlich wieder haben. Ist doch klar.
Genau.
Ja.
Und
der Geschlechtsverkehr hält nicht, was die Onani verspricht. Das ist doch altbekannt.
Und ich versuche gerade rauszufinden, was jetzt hier das Ergebnis ist.
Das Ergebnis, dass kein Sex auch keine Lösung ist. Nicht,
wie ist die nächste Episode? Ich muss mich da immer ein bisschen...
Die nächste Episode heißt Goldfische und Magerquark. Oder auch im Original Tanzende Simulation. Und das können wir ganz kurz machen. Das ist dieses Musikvideo.
Ja, das ist die Arbeitswelt, Punkt.
Die Arbeitswelt, genau. Und das können wir abhaken. Lass uns einfach so, ist die Arbeitswelt fertig. Und ich mochte das Zitat.
Ja, QR-Code.
Das Zitat, jetzt habe ich dich aus Versehen konsumiert. Das hat mir gefallen, weil das hat für mich gehießen, dass man jemanden nicht genießt und einfach nur als Produkt nimmt und nicht mehr wertschätzt. Mhm. Jetzt habe ich dich aus Versehen konsumiert.
Ich muss sogar sagen, das fand ich auch, war ein geiler Satz. Weil ich finde, dass der so viele Ebenen besitzt. Du kannst ihn so wunderschön auslegen. Also du kannst dir zum Beispiel sagen, Max und ich wollten heute diesen Podcast machen, aber du, Schlogger, wolltest eigentlich nicht, weil du noch was anderes zu tun hast, aber hast dich dann trotzdem breitschlagen lassen und quasi haben wir dich jetzt hier konsumiert. Und es wird dir wahrscheinlich nicht gut tun, dass du in diesem Cast dabei bist. Nur als Beispiel. Natürlich tut es dir total gut, hier dabei zu sein. Und es ist das Highlight deiner Woche. Das ist jetzt schon klar.
Klar.
Ne? Aber so ganz viele Sachen, dass man irgendwie Sachen tut, die man vielleicht nicht tun sollte, des eigenen Wohles zuliebe. Aber man tut es trotzdem, weil man halt vielleicht ein schlechtes Gewissen sonst hat oder weil man glaubt, nee, das tut mir jetzt aber gut. Und dann, dass den Leuten, für die man das tut, dann das auch irgendwie leid tut und dann halt.
Ja. Und die haben dich dann
konsumiert. Also ich finde halt, dass es hatte für mich halt noch ein bisschen was von dieser Arbeitsweltsache.
Ach, das ist ja, so
ja,
trocken. Das ist
ja diese.
Ja.
Weil ich, dieses Konsumieren geht ja funktioniert ja auf mehreren Ebenen. Das kann ja auch beziehungstechnisch sein, beruflich kann das sein und von mir aus auch spirituell. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Also es war vermutlich einer der besten Sätze, die ich da gehört habe.
Das ist doch schön.
Ja, vor allem, du kannst ja selber konsumieren und konsumiert werden.
Ja.
Und
mich gibt es auch mit ganzen Nüssen.
Mich gibt es dich auch?
Ich glaube, in den...
Was? Mit ganzen Nüssen?
Mit ganzen Nüssen.
Weiße Vollnuss?
Du willst auch das Hoden-Thema, du. Nee, Max, du wolltest zu den Hoden und bist du es bei den Penis.
Ich bin Weißvollnuss.
Ich bin ausgehodet, also von dem her, da gibt es keine Hodung mehr von meiner Seite. Aber ich...
Wir springen einfach zur nächsten Episode. Stopp, Arbeitswelt.
Das war wieder so eine Hodensache.
Ja, gut. Dann gehe ich.
Hier die Hodenlose.
Ich sag nichts mehr dazu.
Ja, gut. Die nächste Folge, also wir haben jetzt hier Tanzende Simulation, Musikvideo über Arbeitswelt und konsumiert, bla bla bla. Und nächste Episode heißt QRGJ 44.251,58 oder im Original die Überreste der Psychologie. Und wir sehen sie beim Psychotherapeuten sitzen, wie sie über ihren Traum spricht, dass sie den Literaturpreis gewonnen hätte. Einen Literaturpreis. Ja,
ohne Witz jetzt, aber die beiden Titel kannst du so zusammentun und es wäre perfekt.
Ich dachte an Guilty, dass er das aufschreibt. Aber nein, er zeichnet Kreise und Pfeile, wie bei die nichts aussagen.
Ja.
Nee, sie öffnet sich ein bisschen, ihren Traum. Der Psychologe ist nicht sehr angetan von dem. Also er hört ihr zu, aber ich glaube nicht wirklich, dass er ihr zuhört. Er hat die Ohren auf, aber nicht das Gehirn an. Und ihr habt das jetzt nicht gesehen. Ich habe jetzt mir selbst zugezwinkert.
Weil du so stolz auf dich bist.
Ja, in etwa.
Auf gut jeden gemacht, Fall. Bauscher. Danke, Max.
Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist jetzt auch so ein bisschen diese, dass sie das erste Mal in Worte fasst, was ja eigentlich so dieser Plan war, den sie hatte, weil ein Plan und eine Hoffnung und ein Wunsch sind ja immer auch irgendwie, die geben sich gegenseitig die Hand. Und in dem Fall spricht sie ja da offen, wird aber nicht so wirklich ernst genommen oder ihr wird nicht so wirklich zugehört, was wohl auch dann ja, zeigen soll, dass diese gesamte Situation, dieses, wie sagt man, Nachjagen eines Traums komplett sinnlos ist. Sprich, um es kurz zu sagen, es ist eine nihilistische Episode.
Ja, ich habe ja auch ein bisschen was mitgeschrieben. Ich fand nämlich die Texte ganz nett. Und zwar unterhalten sie sich darüber, ich glaube, er sagt, ich weiß jetzt nicht mehr, wer da anfängt, dass alle Künstler in der Diktatur der Selbstverwirklichung leben würden und deswegen hätte sich der Geist der Rebellion daraus zurückgezogen. Und dann antwortet der Psychotherapeut, könnte man das nicht weniger ideologisch betrachten? Wollen Sie nicht im Leben ankommen? Sie sagt, durch diese Frage unterstelle ich Ihnen, dass Sie mich zu einem funktionierenden Menschen machen wollen. Und er fragt, glauben Sie nicht, dass Sie im System individuell glücklich sein können? Und sie sagt, ich weiß nicht, ob ich glücklich sein will. Er fragt, warum kommen Sie dann hierher? Und dann sagt sie, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Fand ich ganz interessant.
Ja, aber das ist so ein Punkt, in dem kann ich mich irgendwie reinfühlen.
Weil du auch das Gefühl hast, du kannst nicht du selbst sein in unserer Gesellschaft?
Nee, so als Alter, ich meine, meine Vita, die ist nach dem Gymnasium, wusste ich tatsächlich nicht mal im Ansatz, was ich mache.
Was? Max, was ist mit dir kaputt? Ich bin enttäuscht. Stu und ich schütteln den Kopf. Wir wussten sofort, schon im Kindergarten, was wir machen wollen.
Ja.
Nehme ich da nicht mit rein.
Ich will, dass du auch mal was sagst.
was ich nicht ganz verstehen kann, also das ist jetzt, das klingt jetzt so, so anmaßend und anmahnend, aber wie kann man nicht den Wunsch haben, glücklich zu sein? Das ist so, weißt du, also ich bin jetzt auch nicht dauernd glücklich und ich bin, glaube ich, mehr unglücklich, als ich glücklich bin, aber ich habe schon irgendwie das Bedürfnis oder den Wunsch, glücklich zu sein. Und es fällt mir schwer zu glauben, dass es jemand, dass es okay ist, wenn man nicht den Wunsch hat, glücklich zu sein. Also, wie gesagt, das hat jetzt was sehr Anmaßendes, aber ich, das ist so ein Gedankengang, mit dem tue ich mich einfach schwer.
Also da
aber,
ja, okay, Max, ich versuche mir meinen Gedanken zu merken.
Ja, ich muss ihn aussprechen. Was ist, wenn praktisch das, wenn du dir das Glück auf Kosten von Sachen erkaufst, die du nicht machen willst?
Ja, aber das ist dann bist du sehr Unglück.
Also ja, macht es ja unglücklich. Das ist ja genau dieses Dilemma in dem Fall, glaube ich. Willst du unglücklich sein oder willst du glücklich sein, aber du kannst nur glücklich sein, indem du Dinge tust, die dich eigentlich unglücklich machen.
Aber das ist dann auch irgendwie dann auch zu sehr Einbahnstraße, oder? Also ich meine, es gibt so viele Sachen, die würde ich gerne tun, weil ich glaube, dann glücklich zu sein. Ob ich das wirklich bin, steht auf einem anderen Blatt Papier. Und ich kann es nicht machen aus moralischen, aus monetären, aus diversen Gründen. Aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten, glücklich zu sein. Es ist ja nicht so, dass ich nur durch, weiß ich kann jetzt nur glücklich sein, wenn ich mir jetzt eine Tüte Gummibärchen hole.
Ja, das ist ja, ich glaube, da sind wir jetzt hier bei der Sache, die das bedingungslose Grundeinkommen praktisch einschränken soll in einer idealen Welt, dass du nämlich Sachen machen kannst, die dich glücklich machen, ohne dass du Sachen machen musst, die dich unglücklich machen, nur damit du irgendwie so Sachen wie Wohnen, Essen, Scheißen bezahlen kannst.
Ja, und da denke ich also, auch wieder dieses Glücklichsein oder zu sagen, ich weiß nicht, ob ich glücklich sein will, ist das auch ein Erste-Welt-Problem? Also überhaupt darüber nachdenken zu wollen, dass man die Option haben könnte, nicht glücklich zu sein. Das war aber nicht der Gedanke, den ich vorhin sagen wollte. Also ich möchte dazu noch was sagen. Das ist jetzt nur eine Überlegung, ob wir in Deutschland eben so privilegiert sind, uns darüber Gedanken machen. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, ich könnte mir vorstellen, dass die Definition von glücklich für manche so überhöht ist, dass die eben sagen, ich bin vollkommen zufrieden, damit zufrieden zu sein. Und das für mich auch bedeutet, mal geht's mir schlecht, aber dass ich gar nicht unbedingt glücklich im überhöhten Sinn sein muss. Das wäre für mich eine Erklärung, warum man sich dazu entscheidet, ich muss jetzt nicht glücklich sein, 100% meine Märchenfantasie ausleben, sondern mir reicht's einfach, wenn meine Grundbedürfnisse gedeckt sind und wenn ich immer mal wieder kleine, schöne Momente erleben kann.
Ja, ich glaube, das ist so, deckt sich also bei mir ist es so ein bisschen das Glücklichsein im Kapitalismus, oder in der ersten Welt, tatsächlich immer so ein schmaler Grat ist. Also du musst immer Kompromisse irgendwie eingehen. Ich glaube, so richtig glücklich, ich weiß gar nicht, ob du das in so einer materiellen Welt irgendwie dann auch sein kannst.
Ja, also,
aber,
ich habe ja am Anfang behauptet, ich sei glücklich. Ich meine, ich habe auch wahnsinnig Glück, ich habe gesunde Kinder, gesunde Familie, ich habe einen Job, der mir Spaß macht und der gut bezahlt wird und den ich nicht Vollzeit machen muss. Also das ist ja Jackpot des Lebens.
Und zwei Top-Podcast-Partner.
aber ich würde trotzdem auch sagen, dass Glück auch Einstellung ist, weil ich einfach auch jemand bin, der aufmerksam für die kleinen Dinge im Leben ist und immer dankbar ist für alles, was. Und da kommen zwei Dinge zusammen. Also natürlich sind es von außen die Faktoren, aber auch von innen die Faktoren, die das Glück dann auch ausmachen.
Mir gefällt dein Begriff Zufriedenheit sehr viel besser.
Ja, das verstehe ich, weil Glück suggeriert, dass man 100% der Zeit glücklich ist. Und das ist ja Schwachsinn. Das geht ja gar nicht.
Ja. Und eine Zufriedenheit spüre sogar ich.
Okay, also.
Oh Gott, irgendwas ist Falsches in dieser Welt.
Also hätte der Film nicht heißen sollen, Aren't You Happy, sondern Aren't You Content?
Ja, in etwa so. Nee, sie stellt sich ja die Frage nach der Glücklichkeit. Sie ist ja noch nicht alt genug, um auf die Zufriedenheit
zu kommen. Stimmt, wie alt ist sie für die? Kommen. Also sie ist ja Mitte 20 oder so, ne?
Ende 20, glaube ich. Mhm. Wird mal kurz gesagt.
Okay.
Ja, aber egal. So dieses typische, ich würde sagen, das ist auch so dieses typische Alter, in dem es dir praktisch die
Quarterlife-Crisis.
Ja, genau. Now.
Okay. Ja, gut. Dann springen wir einfach zur nächsten Episode. Da kommt nämlich der Kapitalismus, wird er auch erwähnt. Deswegen, sie heißt, der Stusche Titel, der Tag, an dem die Hühner das Internet eroberten. Oder Originaltitel, der Markt der Romantik. Ähnlich. Und sie sitzt hier auf einem Sofa und es kommt erst eine Drag Queen und dann ein DJ vorbei. So habe ich es mir aufgeschrieben.
Ja, und das ist die zweite Episode, die für mich komplett nichtssagend irgendwie im leeren Raum schwebt. Vielleicht auch nur eine Übergangsepisode. Ich weiß nicht, was da gesagt wird, außer dass sie darauf wartet, dass der Kapitalismus aufhört und dass das die Drag Queen dann mit ihr zusammen macht und sie dann mit dem DJ ankuppelt. Der dann der Nächste ist, zu dem sie nach Hause geht.
Sie ist wieder in der Bar wahrscheinlich.
Ja, ich glaube, das ist jetzt ein Nachtclub oder sowas. Varieté-Theater.
Varieté-Theater, die jungen Leute, da gehen sie hin ins Varieté-Theater.
Ja, wobei mit einem mit einem griechischen DJ schon ein sehr spezielles Varieté-Theater.
Genau, dann hüpfen wir direkt zu Episode 10. Da gefällt mir der Titel von Stu sehr gut. Ich glaube aber, der ist nicht von dir, Stu, oder? Er heißt nämlich, ohne EU würden zwei Vokale fehlen.
Doch, der ist von mir.
Gefällt mir gut, finde ich witzig.
Der ist super.
Ja, und der Originaltitel ist, der neue Tourismus findet in Betten statt.
Yo.
Also wir sehen den DJ mit ihr im Bett. Er sagt, er hat ihren Song geschrieben. Und da kommt ja jetzt meine Lieblingswortkombi, die ich jetzt seitdem dauernd sage und euch um die Ohren haue, dass sie behauptet, sie hätte eine strukturelle Depression, dass sie unglücklich sei, damit Leute wie du, der DJ, glücklich sein können. Und während er das sagt, steht er auch auf und tanzt im Hintergrund.
Erklärst du mir das bitte mal? Also die strukturelle Depression, die check ich. Aber ich check nicht, wieso sie so sein muss, damit andere glücklich sein können. Sind wir da tatsächlich beim ungleichen Mann-Frau-Verhältnis?
Also, das kann es sein, aber ich habe trotzdem nicht so richtig gespürt oder gefühlt, weil wenn ich jemanden mag und dem geht es nicht gut, geht es mir ja auch nicht. Also ich sage nicht, dass es zum Beispiel, wenn jetzt dem Max was auf den Fuß fällt, dann tut mir das für den Max leid. Es ist natürlich nicht so, dass ich jetzt sage, oh Gott, mein Leben ist im Arsch, weil Max hat Fußauer, das jetzt nicht. Wenn jemanden, den ich nicht so gut kenne, es nicht gut geht, dann mache ich mir vielleicht ein paar Gedanken und gut ist. Aber nie im Leben würde es mir besser gehen, wenn es jemandem richtig dreckig geht. Außer diese Person kann ich auf den Tod nicht ausstehen. Aber auch da gibt es Grenzen. Und bei den beiden ist es ja so, dass es ja quasi eine Zufallsbekanntschaft ist. Und deswegen, ich glaube halt schon, dass die Susanne Heinrich da schon wesentlich mehr reingesteckt hat. Aber dadurch, dass das alles so modellhaft ist und im Prinzip sind es ja keine Menschen, denen wir dazugucken, sondern auch nur Modelle. Und ich weiß nicht, ich bin es irgendwie leid, menschliche Sachen irgendwie vorgekauft zu bekommen von Sachen oder von Modellen und nicht von Menschen. Und deswegen, glaube ich, habe ich gemerkt jetzt beim Film, spätestens bei dem Moment war für mich der Ofen einfach aus.
Okay, Stu wurde in der 62. Minute ausgewechselt und ersetzt durch einen Balken.
Nee, ich habe lange gekämpft, aber...
Aber dadurch, dass du jetzt das hier erklärt hast, ist mir ein kleiner Funke im Gehirn geplatzt und ich glaube...
Das tut mir leid.
Das ist sehr gut, denn ich glaube, dass ich jetzt diese Episode als den Wettkampfcharakter umschreiben würde, der in unserer Gesellschaft herrscht.
Die Idee hatte ich zuerst.
Ja, da habe ich es erst gestern von gelesen. Wie heißt es? Individualismus? Also, dass es darum geht, dass man nur der Stärkste gewinnt und auch gerne auf Kosten von anderen. Und dass wir das gerade praktizieren und uns deswegen auch nicht öffnen, weil Verletzlichkeit zu zeigen, bietet ja Angriffsfläche. Und dass man eher stark und verschlossen sein muss, passt das dann zu der dazu?
Ja, ist es dieses komische, wie heißt das so schön, Neoliberalismus? Würde das passen?
Ja, Neoliberalismus ist ja tatsächlich in dem Fall ganz passend, glaube ich.
Ja,
weil
ja.
Du ja deine Freiheit auf Kosten anderer erkämpfst, sozusagen. Und das eigentlich auch in ihrem Satz drin steckt, fällt mir gerade auf. Wenn sie sagt, dass sie depressiv ist, damit Leute wie du glücklich sein können? Oder
ich bin unglücklich, damit Leute wie du glücklich sein können.
Ja, dann ist es ja im Prinzip genau das. Seine gewonnene Freiheit ist auf ihre Kosten aufgebaut. Wobei ich dann so diesen Vergleich zwischen den beiden, war ganz ehrlich, sie ist erfolglose Schriftstellerin und er ist ein DJ, der scheiß Songs schreibt.
Ja.
Glaubt ihr, er ist David Guetta? Also, ich glaube nicht.
Ich finde, es passt auch ein bisschen dazu, warum Leute Trash-TV gucken oder lästern. Dieses intrinsische, sich ein bisschen gern über andere Leute stellen. Also es ist ja nicht, natürlich sind die meisten Menschen empathisch und auch sozial oder streben nach Bindung. Allein durch die Spiegelzellen in unserem Gehirn, die dafür sorgen, dass wir empathisch sind. Aber so ein bisschen auch diese Katharsis, die man dann durchlebt, indem man eben Leute bei Trash-TV, vielleicht ist es da okay, weil die sich eben, nee, dann passt es nicht, weil die haben sich ja freiwillig da reingesetzt. Das denkt, so entschuldigt man das ja an seinem Gehirn. Und das passt dann ja nicht, weil du entscheidest dich ja nicht freiwillig dazu, unglücklich oder depressiv zu sein. Deswegen streichen wir diesen Gedanken und kommen direkt zur nächsten Episode. Ja. Einfach. Entscheide ich jetzt einfach.
Ja. Endlich kommt der Hund.
Der Hund, genau. Ich glaube auch übrigens, ich bin hier irgendwo verrutscht und eine Episode hatte keinen Namen, denn ich habe hier 14 Überschriften. Vielleicht hatte die Tanzding gar keinen.
Ich glaube, vielleicht waren es unter Umständen 14 Episoden.
Kann gut sein. Okay, die nächste, die wir hier haben, wird von Stu, ich weiß nicht, ob es absichtlich geschrieben wurde, Tschland, seht ihr, genannt.
Ja, überleg doch mal, wenn du jetzt das E und U einfügst.
Ah, die Episode davor hieß, ohne EU würden zwei Vokale fehlen und die nächste heißt, Tschland, seht ihr. So smart, so meta, Stu, wow.
Da raschel ich mit dem Pantoprazol vor. Okay, gut.
Warte kurz. So.
Okay.
Und die Episode heißt im Original, im Film, Es war einmal. Und das ist auch die wir vorhin angesprochen hatten. Ich weiß nicht mehr. Die springt so ein bisschen aus der Optik vom Rest des Films heraus. Warum denn?
Meinst du jetzt wegen dem Mann?
Du kannst doch gerne erst über den Hund sprechen, den hast du ja direkt erwähnt.
Ja, gut, nee, den Hund, den trifft sie. Der ist ein sehr kurzfristiger Begleiter ihres Lebens.
Man muss auch sagen, also Streuner. Ich meine nichts gegen den Hund an sich, aber nach Anatomie eines Falls kann man das nicht mehr geben, was der Hund da abliefert. Das ist eine enttäuschende Hundedarstellung.
Ja, das ist, also ganz ehrlich, für den Hundedarsteller ist
das
schon.
Das wollte ich noch recherchieren, weil es stand bei Anatomie eines Falls nicht am Ende, es wurden keine Tiere verletzt. Das wollte ich noch nachgucken, ob der Hund wirklich unter Drogen gesetzt wurde, ja.
Also ich habe ja, ich war ja dabei, als die Regisseurin in Köln interviewt worden ist in so einer Podiumsdiskussion und da wurde sie gefragt und da wurde wirklich gesagt, also sie gesagt, nein, das war wirklich Training nur. Der hat sich einfach nur totgestellt und
krass, ja. Okay, Hunde-Oscar.
Das ist echt der ja. Ganz ehrlich, der soll echt den Hunde-Oscar.
Okay.
Mensch, du sagst so schöne Worte und ich klinge dann so, als würde ich dich dir klauen. Okay, sie trifft den, vielleicht hat er einen niederländischen Akzent, aber vielleicht hat er auch einen französischen Akzent. Ich schätze mal, er ist Luxemburger. Einen Bauarbeiter. Und es ist ein älteres Semester. Ein verstaubter, alter, dicker Mann, der zu ihr sagt, kommst du mit mir nach Hause? Und dann geht sie zu ihm und sie ziehen sich aus. Und dann stehen sie nackt in seiner Küche. Er macht Nudeln mit nichts.
Mit Knoblauch.
Nee.
Ohne Knoblauch.
Sie will mit nichts.
Okay, mit nichts.
Ja, sie entscheidet sich für das Nichts. Und ja, dann schreien sie sich, während die Nudeln kochen, ein bisschen an, gegenseitig. Und dann kommt jetzt Yoshi ins Spiel.
Yoshi kommt ins Spiel. Erstmal ist er so nicht ihr Schema, aber sie probiert ihn mal aus. Wir gehen jetzt auch das erste Mal nach draußen. Es ist Tageslicht, es ist nicht mehr künstliches Licht, es ist nicht mehr Wes Anderson-Style, es ist nicht mehr gepolished, es ist realistischer. Sie stehen nackt in der Wohnung, was ja offensichtlich heißt, dass sie sich öffnen füreinander. Und diese Nudeln sind ein ganz einfaches Gericht und sie merkt, dass sie Hunger hat. Und das habe ich als Metapher für ihn gesehen. Was ganz Einfaches, wo sie merkt, okay, hierauf hatte ich vielleicht Hunger, ich teste es mal.
Boah, das ist gut. Das gefällt mir sehr.
Aber
gut.
Dann eben.
Wobei ich sagen muss, die Nudel von dem Typen in der Badewanne war groß.
Ja, also der hat eine ganz kleine Nudel nur hier. Der ist ganz, ganz klein. Aber er hat sie wahrscheinlich länger schon nicht gesehen.
Ja, aber der hat mehr Bauch. Mensch, so sehe ich aus.
Heißt mehr Bauch gleich weniger Penis?
Nee, ich sag mal so, nicht. Ich hatte ja früher wesentlich mehr Bauch als jetzt und da habe ich meinen Penis nicht mehr gesehen. Also ja, kann man sagen, schon sagen, je weniger Bauch du hast, desto mehr Penis siehst du.
Aber das ist doch der Schrödingers Penis. Dann kannst du dir ja einreden, das ist der längste Penis und größte.
Die Prostata kann die Länge deines Penis beeinflussen. Die Größe der Prostata. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, in welche Richtung.
Kann man die Prostata
denn beeinflussen? Schauen wir dann später nach. Wisst ihr, dass ich mir nebenbei hier Notizen mache für den Einleitungstext? Ich habe schon so viele Sachen hier zusammen, das wird richtig gut.
Ach so, schreibst du die Texte. Penis. Super.
Ja.
Aber kann man die Prostata beeinflussen, weil sonst bringt die Info einem ja gar nichts.
Naja, ich weiß nicht, ob man die Prostata beeinflussen kann. Ich glaube, dass du die Prostata nicht wirklich beeinflussen kannst, weil die Prostata ist halt dein kleiner, unruhiger Drüsenzwerg.
Der dafür sorgt, dass Analsex Männern Spaß macht. Da schweigen die Heteros. Und bestimmt schweigen sie.
Passiv nein.
Ich überlege gerade, ob dieser Mythos vom Melken, ob das nicht einfach ein Mythos ist.
Nee, das meinte ich gar
so,
nicht.
So, das sagt dir jetzt nicht.
Das sagt mir nein. Ich bin doch ein ganz bescheidenes, jungfräuliches Wesen.
Naja, du fängst jetzt hier mit Analsex für Männer an. Entschuldigung,
das jungfräuliches Wesen. Wie viele Kinder hast du?
Ja, ich hatte zweimal Sex in meinem Leben. Ja, hallo.
Die hat jetzt beide bei Amazon bestellt.
Because I'm a Roman Catholic.
dass man durch Prostatamassage zum Orgasmus kommen kann.
Ah.
Und ich glaube, das wird so ein bisschen als Melken bezeichnet.
Okay. Melken ist kein schönes Wort.
Naja. Aber well done. Gehen wir weiter.
Okay, immer weiter. Ich habe hier auch ein paar Dialogzeilen mitgeschrieben. Sie sagt ja immer, sie sei eine Kriegsmaschine. Und dann sagt er zu ihr, du bist keine Kriegsmaschine. Also ich weiß ja nicht, welchen Akzent er hat. Du bist keine Kriegsmaschine. Du bist eine Festung, die gestürmt werden will. Und sie sagt, nein, ich bin ein Haus mit offenen Türen. Wenn ich den Mund aufmache, kann man mein Innerstes sehen. Woraufhin sie den Mund aufmacht und er reinguckt. Bisschen lustig. Und dann sagt er, wenn wir zusammen wären. Ah nee, sie sagen dann sowas wie, wir sind beide verloren, können wir nicht zusammen verloren sein, sagt er. Und sie sagt dann, wenn wir zusammen wären, müsste ich anfangen, dich und deine Handlung zu bewerten. Aber bitter, nicht zärtlich. Ich müsste dir sagen, dass du zu dick bist und Glatze kriegst und alt bist. Wir wollen verloren bleiben, also können wir nicht zusammen sein. Ah. Und dann geht sie und lässt ihn runter. Tschüss, bye.
Ja, hier in dem Fall würde ich sagen, erstens, wir haben es in dieser Episode mit einem Generationengespräch zu tun. Und das Zweite, was mir bei dieser Episode ein bisschen so im Hinterkopf geblieben ist, ist, Männer, vielleicht tendet, ich weiß nicht, ob der Film das sagen will, aber jetzt kommt so eine ganz breite Grätsche, dass Männer vielleicht erst später in ihrem Leben merken, wie einsam sie sind.
Wieso nur Männer? Wieso können nicht auch Frauen einsam sein? Oder ich meine, der Mensch ist ein sehr einsames Objekt.
Na, sie fängt ja jetzt schon Ende 20 an mit Dingsbums. Wenn ich mich mit Ende 20 vorstelle, ich glaube, ich habe echt gedacht, ich bin Deutschlands klügster Mann und mich kann nichts umhauen. Und ich habe damals schon meine Probleme gehabt. Und ich glaube, das hat was ein bisschen mit Reife zu tun tatsächlich. Und es wird ja auch immer gesagt, dass Frauen in unserer Gesellschaft vielleicht früher reifer werden oder vielleicht sogar früher reifer werden müssen? Fragezeichen.
Weil wir so gut ovulieren die ganze Zeit.
Nee, das hat jetzt damit nichts zu tun. Ich glaube, das hat eher was mit der gesellschaftlichen Stellung oder mit der Struktur zu tun. Weil Frauen ja auch, ganz ehrlich, sagt sie das nicht in dieser Szene oder in dieser Episode sogar, dass sie mehr kämpfen muss, um vernünftig angesehen zu oder um ernst genommen zu werden?
Kann sein.
Ist das in dieser Episode? Das ist so ein bisschen das, was mir irgendwie hängen geblieben ist. Egal.
Ja, das kann sein, aber ich glaube, dass auch viele Frauen, was du gesagt hast, im Alltag einsam ist. Obwohl es bestimmt oder später einsam
ist. Ich sage ja nicht, dass sie es nicht sind, aber dass sie es früher merken und akzeptieren.
Ah, okay, so rum.
Das meine ich.
Du meinst, das Ego des Mannes braucht länger, um sich abzuschleifen.
Ja, vielleicht. Oder beziehungsweise ist in unserer Gesellschaft einfach Also das sind ja wie immer zwei Seiten einer Medaille. Auf der einen Seite kriegt es der Mann natürlich irgendwie beigebracht, vor allem jetzt einer in dem Alter von dem Bauarbeiter, dass der halt da erstens mal deine Schwächen nicht zeigst und zweitens, keine Ahnung, gute Miene zu bösem Spiel machst. Und auf der anderen Seite, weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte, aber ihr wisst schon, was ich meine.
Ja, man weiß es nicht. Aber es ist eine interessante These, dass das ein Generationsding ist. Ich habe es gar nicht aufs Alter, sondern einfach nur, es ist halt mal völlig außerhalb ihres Schemas und wie es ihr da so begegnet.
Ja, klar. Aber ich meine, das ist ja da ein bisschen wie Alice im Wunderland, so dieser ganze Film. Sie trifft ja da dann verschiedene, wie sagt man, Lebensmotive, Lebensentwürfe. Mhm. Ja. Und das ist jetzt eben der ich meine, sie könnte mit ihm zusammen sein, ihn zu einer Art nicht wohlhabenden Sugar Daddy machen und sie sind miteinander irgendwie, keine Ahnung, kaputt, aber glücklich. Aber
da würde sie ja auch nur bewundert werden und nicht geliebt. Mhm. Naja, okay. Ich springe einfach weiter. Wir gehen einfach zum Kaffee trinken. Komm, gehen wir weiter. Genau. Sie geht einfach weg, lässt den Hund da, es wird nie wieder erwähnt, keine Ahnung, kein
No love for dogs.
Ja, und die nächste Episode wird von Stu genannt Keks der Stadt oder Keks der Stadt. Und der Originaltitel im Film ist Sanfter Übergriff beim Kaffeetrinken. Sie sitzt in einem Café und will an ihrem Buch schreiben und wird dabei von einem Typ belabert, der ihr das Yoga der Stille aufzwängen möchte. Ja.
Und sie ist, also da ist tatsächlich, das ist die Episode, in der sie an diesem Lebensentwurf kein bisschen interessiert ist.
Sieht man auch in ihrer Frisur, also die Frisur sieht kacke aus, die hat sie einfach nur hingerotzt, sie achtet überhaupt nicht mehr auf ihr Aussehen, was ist da los?
Und sie arbeitet. Ja. Ja.
Und dann kommt der Typ und sagt, hat dir schon mal jemand gesagt, dass du eine große innere Stille ausstrahlst? Und sie sagt, das ist eine optische Täuschung, in mir herrscht Krieg.
Puh. No. Deeper Shit.
Ja. Meint ihr, die Autorin hat sich beim Schreiben selbst befriedigt? Geil, was ich schreibe. Oh, geil.
So stellt ihr euch das vor. Oder wisst ihr da mehr? ist auch eine Episode, die ein bisschen nichtssagend ist.
Ja, ist wahrscheinlich wieder so ein Zwischen.
Wobei, sie ist eigentlich ist sie nicht nichtssagend, weil sie eigentlich da als einzige Mal weiß, was sie nicht will.
Ins Yoga der Stille. Ja, und wie du sagst, das habe ich auch gar nicht so gesehen, dass sie da mal schreibt und ihr mal sich nicht über irgendwelche Oberflächlichkeiten oder irgendwelche Lebensentwürfe, sondern sie macht einfach nur ihr Ding und hat halt ihre Haare einfach nur so hochgewurschtelt. Also sie hat ja auch, Locken, was weiß ich, sie hat ihre Haare als Schleife gemacht, also es ist ja oft eine gemachte Frisur und da dann halt gar nicht. Ja.
Ich frage mich auch oft, ob und dann kannst du, ich frage mich auch oft, ob die vorherigen Episoden sie mehr oder weniger dazu antreiben, was sie in den nachfolgenden macht. Also so als eine Form von Trotzreaktion oder Erleuchtung.
Ist das nicht immer so, dass ein...
Hat das Treffen mit dem alten Mann und dem jetzt nicht mehr vorhandenen Hund sie ein bisschen in die Ecke geschoben, wo sie sagt, okay, jetzt muss ich mich hinsetzen und arbeiten?
Ja gut, aber wir sind doch immer die Summe unserer Erfahrungen.
Ja, natürlich. Aber ich meine, wir befinden uns immer noch im Film. Da werden ja Sachen dann auch irgendwie so gemacht, dass sie vielleicht irgendwelche direkten Zusammenhänge haben. Sollen.
Ja, kann schon sein.
Who knows?
Warum nicht? Wir haben noch zwei Episoden vor uns.
Ja.
Die nächste, jetzt haben...
Stu hat schon seit zwei Episoden nichts mehr gesagt. So ein ganz kurzer Zwischensatz vielleicht.
Also, ich glaube, ich weiß schon, unter welcher Überschrift diese CC-Ausgabe veröffentlicht wird.
Oh.
Prostata, Pantabrazol und Schrödingers Penis. Oh.
Er schreibt schon nebenher den Text, während wir hier. Also er leistet schon seinen Beitrag. Das ist doch in Ordnung.
Ja, ja, nee, nee. Also das würde ja nie behaupten, dass er es nicht tut.
Stu leistet keinen Beitrag. Schlagzeile. Das wäre ja. Huh, dann wäre der Telestammtisch. Uiuiui.
Der Boah. Okay. So, komm, zwei Episoden noch. Da kämpfen wir uns jetzt.
Die nächste, und das ist leider der letzte Titel, den wir von Stu haben, heißt Deine Mutter, unsere Tanten. Und das
mein Favorit.
Dein Favorit. Sagen, ja? Deine Mutter, unsere Tanten. Und er heißt im Film Versprechen auf Freiheit. Und wir sehen Junge und Mädchen, Protagonistin, an der Bushalte vor Plakaten von Dating-Apps stehen, die im Duett sich was zusingen. Und danach gehen sie zu ihm nach Hause.
Da kann man viel reininterpretieren.
Ja.
Ich hätte es ja fast schon so reininterpretiert, dass die miteinander chatten.
Ah.
Die stehen da nicht zufällig vor den Plakaten, sondern die schreiben sich gerade über eine Dating-App.
Und dann hat sie Caps Lock an aber und sind deswegen so laut und
ja, ich meine, also es tatsächlich klang es für mich auch ein bisschen eher wie so, aber das kannst du in dem Film eh nicht so wirklich zuordnen, klang es für mich auch eher wie so ein Chatgespräch. Das Einzige, was dagegen spricht, ist, weil er halt dann gleich zu Beginn irgendwie fragte, was machst du hier an der Haltestelle oder sowas? Und dann sagt sie, ich bin das Mädchen, das an der Haltestelle wartet. Irgendwie so. Und sowas schreibt man sich ja selten. Aber vielleicht ist ja Haltestelle so eine Metapher für Dating-App.
Ja, das gefällt mir ganz gut. Finde ich nett. Und die haben ja dann auch sehr komischen Sex. Sieht aus wie Puppentheater so ein bisschen.
Ja, aber glücklichen Sex. Das ist ein Sex, glaube ich, der beiden gefallen hat. Ja. Der sieht voll harmonisch aus. Also er sieht weird aus, ja. Aber sie lächelt. Es ist irgendwie. Wobei sie dann ja am Ende sagt, sie findet es traurig, dass das ja alles so mechanisch oder so gesteuert ist.
Nee, sie findet traurig, und das hat sie vorher auch mal gesagt,
ja,
dass sie es sehr, ich glaube bei dem Psychotherapeuten, dass es für sie ein sehr trauriger Moment ist, wenn nach dem Sex der Mann das leere Kondom zuknotet und wegwirft. Und das macht er ja da. Also, dass sie quasi Sex.
Das volle Kondom.
Das volle. Ich dachte, das leere, dass es gerade ohne Orgasmus war, dass das der Witz war. Nicht? Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden.
Ich weiß es auch nicht.
Wobei ich hier ja auch sagen muss, auch Sex ohne, Sex braucht keinen Orgasmus, um gut zu sein, ne?
Ja, nee, da sind wir uns einig.
Ja.
Das ist, nee, sie sagt doch danach noch irgendwas.
Mit mechanisch?
Also nicht nur über das Kondom, sondern dass das immer so mechanisch ist oder so. Ich weiß es nicht mehr.
Ja, also ich glaube, das ist das, was auch vorher in der Nihilismus-Folge war. Für sie hat halt der Sex so ein bisschen an Reiz verloren, weil sie als relativ hübsche Frau kann ihn halt relativ leicht bekommen. Und da hat er für sie so ein bisschen Sinn verloren. Es kommt ja dann auch dazu, dass sie sich auf einen Crosstrainer in seinem Raum sitzt und Sachbücher liest, während er unterschiedliche Posen im Bett einnimmt. Und sie sagt ja auch sowas wie, die einzige Freiheit, die ich wirklich habe, ist, dir einen Orgasmus vorzuspielen.
Warum hängt in diesem, ich meine, er ist ja auch ein bisschen ein besonderer Typ.
Ist er?
Liegt Wäsche, ja, nee. Also besonders in dem Sinn, dass halt herausgestellt wird, dass er anscheinend halt so ein, eigentlich ist er ja ein typischer junger Mann. Fußballtrikot an der Wand.
Crosstrainer von der Ex im Zimmer.
Und überall liegt Wäsche rum. Also einer, der praktisch mehr oder weniger sich gerade entnabelt hat von Mami, schätze ich mal.
Deswegen ist die Wäsche noch am Boden, gefällt mir.
Ja, also ich glaube, dass das schon auch irgendwas zu bedeuten hat, dass der so dargestellt
wird. Ach, da ist halt nicht geleckt. Der ist halt auch, der muss sich gerade auch erst noch finden. Der hat noch nicht seine Oberflächlichkeit angenommen.
Und da, Entschuldigung, eine Stimme verstellt.
Was
und
war
da,
das denn jetzt?
Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie gerade gequäkt.
Da.
Und da sind wir, glaube ich, an dem Punkt. Sie hat jetzt jemanden aus der eigenen Peer Group kennengelernt. Hat sie zwar vorher schon mit Badewannen-Penismann, aber jetzt ist das so.
Badewannen-Penismann.
Durch ihre Erfahrung kann sie das jetzt wertschätzen. Willst du darauf hinaus?
Nee, aber er ist ja auch ihr Alter, ihr. Aber er ist halt ein anderer Typ. Da sind wir wieder bei diesem Mann-Frau-Ding, finde ich.
Wie, er ist ein anderer Typ? Optisch? Inhaltlich?
Nee, er ist irgendwie noch so ein Boy, finde ich.
Und der Badewannen-Penismann ist schon ein Man.
Nee, vielleicht ist der Badewannenpenismann auch jünger als sie.
Hm, okay. Frauen wollen keine jüngeren Männer? These? Nein.
Hey, ich überlege gerade, wie ich die Männer alle einordnen kann. Ich glaube auf jeden Fall, dass der Fußballmann ist ihre Generation.
Mhm.
Und nein, der Fußballmann weiß natürlich auch nicht, wo es hingeht, aber bei ihm sieht es halt nach Wäsche auf dem Boden aus und sie hat eine Schreibblockade. Das ist der Unterschied.
Okay, aber sie will von dem offensichtlich auch nicht mehr. Also sie will offensichtlich
nur
Sex.
Nee, natürlich nicht.
Okay.
Ja.
Ja. Und dann ist er auch schon weg, der Fußballman. Und wir sind in der nächsten Episode.
Ja.
Wir haben noch kein. Bist du, hau mal einen Titel raus.
Ja, das ist ja ganz einfach. Das heißt natürlich der Badewannenpenismann.
Der Badewannenpenismann, genau. Heißt aber im Film eine Hymne auf die Gesellschaft. Und wir sehen sie und einen Typen.
Das wäre meine zweite Idee gewesen.
Ja, weiß auch was. Eine Hymne auf die Badewannen-Penismann-Gesellschaft. Wir sehen Mann und Frau im Aufzug. Es ist kein Aufzug. Wir sehen sie nebeneinander stehen und hin sieht aus, als wäre es ein Aufzug, aber es schwimmen Fische umher und.
Nee, es ist ein Aufzug.
Es ist ein Aufzug. Okay.
Weil wenn der Gegenschuss kommt, dann geht ja der Aufzug auf und dann stehen die ganzen Ladies davor.
Stimmt. Und die unterhalten.
Rambo is a pussy.
Sie unterhalten sich und immer wenn er was Kluges, Tiefes oder auch Kritisches sagen will, kommt laut Jazzmusik und man versteht nichts oder ihre Augen drehen sich ganz unnatürlich, also es nehmen beide nicht wahr und der Aufzug geht eben einmal auf und da steht eine Gruppe von Frauen, die so synchron Bewegung macht, wie am BH zu zuzeln oder ein Herz mit den Händen irgendwo hinzuzeigen, aber sie lächeln dabei die ganze Zeit nicht. Sind das so typisch feminine, weibliche Bewegungen oder was sollte das bedeuten?
Ich glaube, das ist Instagram.
Du bist feminin.
Du ist Meinung zum Film. Keine Ahnung, was mache ich hier überhaupt? Cécile Pas in Ahnung.
Nee, das sind Groupies. Oder das sind Instagrammable Girls. Das ist vielleicht die Generation zuvor. Sie fährt ja mit dem Aufzug mehr oder weniger wieder zum Anfang des Films zurück.
Ah, deswegen sind die beiden auch so gestylt. Jetzt müssen sie wieder an die Oberflächlichkeit hoch. Oh.
Genau, sie müssen wieder hoch. Er spielt ja auch mit den Muskeln zu Beginn.
Ah.
Immer so subtil. Ich weiß nicht, vielleicht fahren sie auch ins zweite Stockwerk, ins Fitnessstudio. I don't know. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass sie halt wieder vor die Fototapete fährt.
Mhm.
Welche dann wegglitscht.
Während sie ein Eis isst.
Während sie ein Eis isst. Und im Prinzip könnte man den Film dann wieder von vorne beginnen lassen. Nahtloser Übergang. Wird halbwegs funktionieren.
Genau.
Ich denke, da sind wir im Hamsterrad.
Denn da ist der Film dann zu Ende. Aber das ist, finde ich, cool, dass er dann wieder von vorne. Also finde ich nicht so cool, wenn er wieder von vorne anfängt. Aber die Idee finde ich cool, dass das so erzählt. Absichtlich.
Ihr habt es gehört. Schlager will ihn nochmal sehen.
Nicht nochmal oder nochmal.
Aber das Ende ist halt, wie lange dauert es eigentlich, dass du einfach nur siehst, wie sie da auf der Stelle läuft und im Hintergrund wechselt das?
Drei, vier Minuten sind sicherlich. Also das ist lang. Und jetzt stell dir mal vor, ich habe das ja im Kino gesehen damals.
Mhm.
Schon geil, aber irgendwie auch lang.
Ja, sie isst ja das Eis in Realtime. So lang braucht man also.
Es wird ja vorher irgendwann mal vorher wird es ja mit einer exotischen Eissorte verglichen.
Sie?
Die man nur. Ja, oder sie vergleicht sich selbst mit der exotischen Eissorte.
Genau, das ist eine Sache, das ist einer der dümmsten Vergleiche, die ich je gehört habe. Ich bin wie eine exotische Eissorte, eine, von der man nur eine Kugel verträgt. Leute, gutes Eis ist nie genug. Also vollkommen Schwachsinn.
Was ist das für eine Scheiße, wenn du jemand bist, von dem man nur ganz kurz haben will und dann ist es.
Ja, das kenne ich aber schon.
Ich hatte Hitze,
Ich hatte schon also sehr interessante Frauen, von denen in die ich sehr verliebt war. Und ich bin im Nachhinein so froh, dass es mit denen nichts geworden ist, weil die also fucking kompliziert waren. Die hätten mich bei lebendigem Leib hätten die mich verspeist und ausgeschissen und draufgetreten und weiter verspeist. Die hätten mich vernichtet mit all meinen Haut und Härchen. Auf der anderen Seite hätte ich natürlich dabei auch wachsen können. Und mir ein bisschen Konfliktfreude zulegen.
Aber dieses melancholische Mädchen wäre wahrscheinlich auch so eine, die dich verschlungen hätte.
Naja, ich weiß nicht, ob Ding, aber ich glaube, das ist so dieser, ich nenne es jetzt nicht Frauentyp, sondern Menschentyp. Sowas gibt es auch als Mann, ob ihr es glaubt oder nicht. die sind, also Leute, die mit sich selbst zu kämpfen haben, die sind schwierig in Beziehungen.
Da,
weil die ja erstmal mit sich selbst kämpfen.
Achtung, da hier, müssen. Ihr guckt ja alle RuPaul's Drag Race und da, natürlich, und da ist immer der Spruch am Ende, sie sagen sie alle zusammen, if you can't love yourself, how the hell you're gonna love somebody else? Das ist schon ein guter Spruch.
Ja, so, und hier beenden wir die Folge. Oder auch nicht.
Jetzt hatte Max schnell Angst. Nein, nicht noch beenden. Du musst noch was sagen.
Ja, vielen Dank, dass ihr bei dieser sehr interessanten Ausgabe von CC Unifaz Kritik dabei gewesen seid. Wir verabschieden uns zum nächsten Mal. Dann haben wir auch schon einen Film auserwählt. Sollen wir schon verraten, welcher Film das ist?
Ja.
Machen wir ja immer.
Ja.
Von dem
gut. Es ist meiner Information nach, ist es von Nicholas Winding Refn, The Neon Demon.
Ja.
Ja, warte mal, das ist sehr gut. Da geht es auch um Frauen.
Ja, und es ist auch Neonfarben.
Und Dämonen.
Neoliberalismus.
Ja, den Lieblingsliberalismus.
Ich möchte mich bedanken fürs Zuhören. Ich war dieses Mal nicht so aktiv. Es war einfach nicht so mein Film. Ich glaube aber trotzdem, dass der Film interessant genug ist, dass wenn ihr jetzt glaubt, so hey, es klingt halt irgendwie dann doch, ihr wollt das mal sehen, tut's einfach. Es soll euer Schaden nicht sein. Aber ja, ich glaube, beim nächsten Mal bin ich dann vielleicht ein bisschen aktiver. Auch deswegen, weil ich den Neon Demon schon zweimal gesehen habe. Das heißt, da kann ich, glaube ich, mehr zu sagen als jetzt das, jetzt wollte ich sagen, das andalusische Mädchen. Das ist ja,
ja, wobei, ist ja alles so verkehrt. Also.
Ihr könnt uns gerne bei den Kommentaren eine Nachricht hinterlassen, wie ihr den Podcast fandet. Wahrscheinlich nicht so gut, das ist mir klar. Aber auch gerne Wünsche äußern. Welchen Film sollen wir denn hier mal besprechen? Ansonsten denkt dran, Telestammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Außerdem haben wir eine eigene Webseite, www.telestammtisch.de. Und ich sage tschüss, dann sagt der Max tschüss. Und weil ich es einfach so lange nicht mehr gehört habe, ich möchte diesen Podcast gerne damit beenden, dass unsere Werteschlogger, ohne die das hier nicht möglich gewesen wäre, weil dann hätte ich nämlich nichts gesagt und Max nur gestammelt. Deswegen danke an Schlogger, dass es hier noch einigermaßen gut gelaufen ist. Und deswegen darf die Wertefrau noch ein bisschen Werbung machen. Also, erst ich, dann Max, dann Schlogger. Tschüss.
Sag mal, warum muss ich eigentlich immer verabschieden?
Du sagst jetzt tschüss.
Warum muss ich das immer machen, wenn du das willst?
Gut, dann sagt der Max immer gar nichts.
Damit bin ich einverstanden.
Okay, dann sage ich auch tschüss und danke an Max, dass er diesen Film ausgesucht hat. Ich bin sehr gespannt auf Neon.
Ja, danke Max. Danke Max.
Ich bin sehr gespannt auf Neon Demon. Den fand ich nämlich doof bei der ersten Sichtung. Mal gucken, ob ich jetzt klüger bin. Und mein Name ist Schlogger, weil das mein Künstlername ist. Ich heiße eigentlich Johanna Baumann, bin Autorin und Comiczeichnerin. Ihr findet Sachen von mir auf schlogger.de, könnt euch aber direkt alles im Schlogger-Shop kaufen. Gebt mir Geld, darüber freue ich mich. Und ihr könnt mir auch auf Social Media folgen, genauso wie dem Telestammtisch, nämlich auf Instagram, Facebook und X. Und neu auch auf Blue Sky. Unter den ersten drei findet ihr mich unter dem Handle The Schlogger, also englischer Artikel, bei Blue Sky, ich teste das mal, unter dem Handle Schlogger. Dann danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Und ich und Max und du auch, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Tschüss.
Baumann mit 2 N, ne?
Baumann.
Dann habe ich es richtig geschrieben, ja.
3 N.